für die Gegenwart Gottes, ewiger Gott, ewiger Vater. Wir haben mit dem ewigen Gott zu tun und wir haben ein Stück Ewigkeit in uns. Gott in uns ist ein Stück Ewigkeit in uns. Lass uns aufstehen und lass uns singen.
Gib dem Herrn einen Applaus. Praise God. Halleluja, halleluja. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Schön für alle, die gekommen sind. Wir wollen den Herrn rühmen, den Herrn preisen. Das ist unsere Aufgabe. Dazu sind wir auserwählt, dazu sind wir wiedergeboren, dazu sind wir geschaffen zum Lob Gottes. Du bist für den Thron bestimmt. Preis Gott. Du bist für die Herrlichkeit bestimmt. Du bist für den Himmel bestimmt. Das ist deine große Erwählung. Heute Abend ist mein Thema, Gott sorgt für deine Entwicklung. Gott hat mit dir was Großes vor, mit jedem Einzelnen von uns. Praise Gott. Aber bevor ich auf das Thema eingehe und euch von den Plänen Gottes etwas verrate, möchte ich euch einladen. Morgen früh haben wir, oder morgen eigentlich, denn das ist erst der 7.12., gute Zahl, 7 und 12, der 7.12.2008. Sonntag, wir fangen um 10 Uhr an mit dem Gottesdienst, wir haben ein volles Programm, wir haben Abendmahl morgen, wir haben dann eine gute Predigt. Das Thema wird sein, Gott will sich manifestieren, Gott will sich offenbaren. Das ist eigentlich Fortsetzung von dem, was jetzt hier heute Abend angeschnitten wird, die praktische Umsetzung dessen, Gott will sich manifestieren in unserem Leben. Dann die Kinder tragen was bei, dann haben wir zusammen Essen, dann um 19 Uhr haben wir dann eine musikalische Adventsfeier und ich möchte euch dazu schon jetzt herzlich einladen. Bleibt nicht zu Hause, plant den Sonntag fürs Haus Gottes. Das ist also 7.12., gute Zahl, da werdet ihr bestimmt gut gesegnet sein. Und dann am Mittwoch möchte ich auch darauf hinweisen, haben wir ein gutes Thema, ist auch noch, gehört zu diesem Blog, zu diesem Adventspaket, lebe mit Gott auf gleicher Ebene. Also Gott will sich manifestieren und dann lebe mit Gott auf gleicher Ebene. Dazu bist du geschaffen worden. Und deshalb arbeitet Gott auch an dir heute Abend. Gott ist an deinem Leben sehr interessiert. Gott hat dich lieb. Glaubst du das? Halleluja, Gott hat dich lieb. Gott ist die Liebe und er liebt seine Kinder. Du bist für Gott sehr wichtig, sonst hätte er dich nicht geschaffen, dich nicht bis hierher geführt und bis hierher erhalten. Er will das Beste für seine Kinder, so wie alle Väter natürlich und alle Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. So will Gott für seine Kinder, für dich und mich, das Allerbeste. Gott hat auf alles verzichtet, hat auf seinen Sohn verzichtet, hat auf den Heiligen Geist verzichtet, hat auf alles verzichtet, den ganzen Himmel geplündert und nur dich ein bisschen glücklich zu machen und dir nur ein bisschen Kraft zu geben, damit du diese Erdenzeit überstehst. Gott ist um dein Leben sehr besorgt. Du bist sein Sorgenkind. Du bist Gottes Sorgenkind. Er will aus dir was machen und er hat mit dir große Pläne. Und in der Bibel heißt es einmal, du hast dir mit deinen Sünden mir so viel Arbeit gemacht. Also du hast Gott sehr viel Kummer bereitet. Aber wie gesagt, Gott ist an dir sehr stark interessiert, sonst hätte er sich nicht so viel Mühe für dich und um dich gegeben. Er will mit dir ganz neue Weltgeschichte, Heilsgeschichte schreiben, will Geschichte machen, mit dir neue Geschichte beginnen. Er ist der große Entwickler unseres Lebens. Ohne Gott werden wir gar nichts. Mit Gott sind wir alles. Er will uns helfen. Das angefangene Werk, das er angefangen hat, vor Jahrmillionen, Milliarden oder irgendwo in der Ewigkeit, wie auch immer, hat er angefangen. Vor Grundlegung der Welt hat es noch gar nichts gegeben. Kein Planeten, kein Fixstern, keine Galaxie, nichts. Hat er etwas angefangen und hat vor allem dich im Auge gehabt. Das alles ist nur für dich. Die ganzen Sterne sind nur für dich geschaffen. Und Gott setzte Sterne, Sonne und Mond und so weiter. All diese Planeten, die hat er für dich gesetzt, alles so eingefangen, so geordnet, damit du gutes Klima hast, genug Sauerstoff, genug Wasser, genug von all den Stoffen, die nötig sind zum Leben. Gott hat alles bereitgelegt für dich auf diesem blauen Planeten. Er hat das Werk angefangen, aber er ist noch nicht fertig. Als Gott den Menschen schuf, Gott hat alles geschaffen, das war alles wunderbar und herrlich und Halleluja. Aber beim Menschen sagt er, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Da muss man noch was machen. Der Mensch war unvollendet und unvollkommen. Da fehlte noch ein Partner, eine Partnerin, Gefährtin oder Gehilfin. Das fehlte. Der Mensch ist ein unvollendetes Wesen. Es kommt auf diese Welt andere Tierchen, die können schon schwimmen und laufen oder vieles andere mehr. Und der Mensch, der kann nicht einmal krabbeln. So, er ist unvollendet, es braucht Hilfe, Pflege, Hege, so damit aus ihm was wird. Gott hat uns angefangen vorzubereiten im Mutterleib. Wenn ich so die Bibel lese, dass mich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Deine Händchen, Füßchen und alles ist da, Herz, Lunge, da funktioniert alles perfekt im Mutterleib normalerweise. Dann sind wir geboren und mit der Geburt bist du auf diese Welt und da fängt eine neue Dimension der Entwicklung in deinem Leben. Im Mutterleib hat Gott dich zubereitet und jetzt hat er dir einen Auftrag gegeben, der einen anderen einen Auftrag gegeben. Jetzt hilf dem armen Kerl, dass aus dem was wird oder dass er sich entwickelt, dass er wächst und so weiter. Jetzt beginnt deine Schule, deine Ausbildung. Du kommst auf diese Welt. Juden sagen, im Talmud steht einmal drin, im Mutterleib haben Engel dich belehrt, da warst du ganz gescheit, super gescheit, hast alles gewusst und alles gekonnt und bist alles geworden. Und dann bist du auf diese Welt gekommen und plötzlich der Schock, dieser Klaps, den du da auf den Hintern bekommen hast. Und dann geschrien und hast alles vergessen. Und jetzt musst du wieder alles neu lernen, was die Engel dich gelehrt hatten mal, so wieder in Erinnerung bringen. Was du im Mutterleib erfahren hast, was du im Mutterleib von Gott angewiesen bekommen hast, wie er dich da gestellt hat, diese Weichen, und das muss jetzt alles neu entwickeln. Der Mensch ist ein ewig Lernender, wird nie fertig, ewig Lernender. Ich habe so einen schönen Namen, Matutis. Matutis kommt aus dem Hebräischen oder Griechischen später. Matatais, der Lernende, der Schüler. So, ich lerne nie aus, bin immer noch beim Lernen, bin in einem Lernprozess. So, Gott hat und angefangen, hat uns den Impuls gegeben, die Inspiration, die Vision, den Traum, und jetzt müssen wir weitermachen. Hebräer 12, Vers 2 heißt es, lasst uns aufschauen auf Jesus. Auch unser Glaube ist noch nicht fertig. Glaub doch nicht, wenn du dich bekehrst und getauft bist und erfüllt bist mit dem Heiligen Geist und ein paar Bibelsprüche kennst und ein paar Chorusse summen kannst, dass du schon fertig bist. Nein, das fängt jetzt richtig an. Da heißt es, und er ist der Anfänger, Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Da fängt das große Abenteuer an mit unserer Bekehrung und Hinwendung zu Gott. Gott als Schöpfer hat bei uns angefangen. Der Sohn, Jesus Christus, fängt hier an uns weiter. Der Heilige Geist prägt uns, formt uns, tröstet uns, steht uns bei. Also der Herr Jesus und der Heilige Geist, die sind so an dir beschäftigt. Also, von innen und außen. In Philipper Kapitel 1, Vers 6, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Jesus, also der Anfänger und Vollender. Und der das gute Werk in dir angefangen hat, irgendwann, irgendwo, irgendwie, der wird es auch vollenden. Und manche, die sind schon in Gottes Schule, die sind noch gar nicht bekehrt. Wir haben etwas sowas wie vorlaufende Gnade, so Vorspann. Also, du bist noch gar nicht Christ, aber Gott hat schon dich so bearbeitet, so massiert und bedient, denn wir sind Ton in seinen Händen und er ist der Töpfer und er ist derjenige, der uns formt. Es ist interessant, in der Bibel heißt es, als Gott den Menschen schuf, da heißt es, und Gott Elohim, und Gott oder die Götter heißt es richtig übersetzt, die Götter sprachen, lasst uns Menschen machen. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Götter, Elohim, sprach, lasst uns Menschen machen. Also da ist schon die Dreieinigkeit vorgeprogrammiert, gezeigt, also in der Schöpfungsgeschichte. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und dann sagte der Vater zum Sohn und zum Heiligen Geist, lasset uns Menschen machen. Also dein Werden, deine Entwicklung ist ein Werk vom Vater, Sohn und Heiligen Geist. Also die ganze Trinität der Gottheit arbeitet. Der eine arbeitet am Leib, der andere arbeitet am Geist und der andere arbeitet an der Seele, an deiner Seele, so damit du was Anständiges wirst. Okay? Gott Vater hat an uns gewirkt, er gab das Äußere und der Heilige Geist gibt uns das Innere und die innere Seele und Geist wird dabei bearbeitet. Das macht aus uns eine Persönlichkeit, denn wenn du zur Welt kommst, bist du nur ein Baby, bist noch gar nichts. Obwohl so die Persönlichkeit schon da ist, also man ist ein Mensch, aber diese Persönlichkeit ist noch nicht entfaltet, diese Persönlichkeit ist noch nicht geworden. Du bist noch ohne Bildung und ohne Fähigkeit, kannst noch nicht laufen, noch gar nichts. Ohne Entwicklung, wenn wir nicht diese Entwicklung machen würden, durchmachen würden und diese Entwicklung nicht über uns ergehen würde, würden wir wie Tiere. Wir würden vielleicht krabbeln, würden auf alle vier kriechen und brummen, aber mehr auch nicht. Der Mensch hat eine große Entwicklung hinter sich durchgemacht, von der Steinzeit bis heute. Wenn du so die Welt anschaust, da hat das Feuer entdeckt, das Rad entdeckt, die Sprache und die Schrift entwickelt und dann die Naturgesetze sich zunutze gemacht und im Laufe der Zeit hat der Mensch unheimlich viel gelernt und am allermeisten in den letzten 100 Jahren oder noch besser gesagt in den letzten 50 Jahren. Da haben wir einen ganz großen Schub der Entwicklung hinter uns als Menschen gebracht. Also wir sind in eine Dimension gekommen, wo wir sagen können, wie ich jetzt diese Tage sagte, wir sind zu einer letzten Generation geworden. Das, was wir in den letzten 50 Jahren gelernt haben, hat der Mensch in den letzten 6000 Jahren nicht gelernt. Und, oder entdeckt oder entwickelt oder gemacht. Wir können mit Handys telefonieren und wir unterhalten uns auf der Straße. Wenn das so ein Mensch aus der Steinzeit sehen würde, der würde sagen, die sind verrückt. Die führen Selbstgespräche auf der Straße. Man hat was im Ohr und dergleichen. Man kann also mit Amerika, mit Japan, man kann mit der ganzen Welt telefonieren. Das ist fantastisch, was wir können. Wir sind Götter geworden als Menschen. Wir haben das, was der Teufel den Menschen erzählt hat im Paradies, ihr werdet sein wie Götter. Wir sind das geworden. Wir können einen Knopf drücken und schon laufen Maschinen, kommt alles in Bewegung. Und wir können, eigentlich brauchen wir keine Zungensprache mehr. Du kannst hier in Deutsch sprechen und in Englisch hörst du dann die Botschaft, die übersetzt auf der anderen Seite der Erde. Simultan wird alles übersetzt. Es geht heute so schnell. Schneller kannst du gar nicht denken, so schnell. Oder so schnell kannst du gar nicht denken. So, wir sind so weit fort geschritten unsere Entwicklung, wie noch nie zuvor. Auf dem Mond sind wir gelandet, da wo der Mensch träumte, der Mann im Mond, da spazieren Leute und das ist jetzt reicht nicht mehr, jetzt greifen wir schon nach den Sternen, nach den Planeten, wir machen uns die ganze Erde untertan. Wir haben auch die größten Fehlentwicklungen, nicht nur die positiven Entwicklungen in Technik, Wissenschaft und Medizin und Klonen und alles, was so dazugehört, dass man das Lebensbuch des Menschen entziffern kann und lesen kann und ja, man kann ein paar Härchen, die ein Mörder zurückgelassen hat, man kann sogar den Mörder identifizieren. Man kann heute alles. Das ist also, das konnte man Jahrtausende nicht. Man träumte davon, wenn wir das könnten. Aber heute ist dann aber auch die größten Fehlentwicklungen haben wir. Wir sind keine Heiden mehr. Wir haben das Heidentum mit dem Christentum überholt. Wenn wir uns weiterentwickelt haben, dann sind wir Antichristen. Wir sind auf dem Weg zum Antichristen. Denn wenn ich mich anschaue, was wir gemacht haben, vor ein paar Jahren noch, Auschwitz, Hiroshima, all das, das kann der Mensch auch. Das sind die Fehlentwicklungen, was er in der Lage ist. Und vor allem auch das Heidentum längst überholt. Also wir werden nie mehr Heiden. Wenn jemand sagt, wir verfallen wieder ins Heidentum zurück, das ist nicht wahr. Das kann nicht möglich sein. Wir werden nie mehr zurückgehen in die Steinzeit, wo wir herkommen. Und wir werden nie mehr so leben wie in der Steinzeit. Mag kommen, was da will. Wir sind schon viel zu weit vorwärts gegangen. Aber was wir sind, Antichristen. Und nur einer, der vorher mal Christ war, kann ein Antichrist werden. So, das ist also diese Möglichkeit. Wir sind auf dem besten Weg, Antichristen zu werden. Christen sind auf dem Weg, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Das ist unsere Entwicklung, die wir als Gläubige durchmachen. Und Antichrist natürlich das andere. Ein Antichrist kann nur ein Christ werden, der Jesus mal kannte, der mal mit Jesus ging, der mal Jesus liebte. Nur ein ehemaliger Christ kann sich zu einem Antichristen entwickeln, dass er Gott hasst. Und es ist interessant, wo die meisten Antichristen herkommen, wie Nietzsche und so weiter, die kommen alle aus den Pfarrhäusern. Die haben Religion mit der Muttermilch aufgesaugt. Und dann der Hass, weil sie eine falsche Religion miterlebt haben, falschen Gottesdienst miterlebt haben, Traditionen erlebt haben, Pharisäertum, aber nicht wahre Religion und den wahren Glauben. Deshalb können sie das auch nicht annehmen. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 14, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, der Antichrist kommt. Ja, es sind schon viele Antichristen aufgestanden. All die lauen Christen, die abgefallenen Christen, die stehen und die entwickeln sich als Antichristen. Also wir machen die extremsten Entwicklungen durch, im Positiven wie im Negativen. Licht und Finsternis gehen in der Endzeit sehr eng miteinander zusammen. Religiöse christliche Welt, die ist voll von Antichristen. Und zwar die christliche Welt, die ist voll. In 1. Johannes 2, 22 heißt es, wer ist der Lügner? Der Jesus verleugnet, der Jesus sagt, ich kenne ihn nicht, diesen Messias, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich warte lieber auf einen anderen Messias, die Juden warten heute noch auf ihren Messias, weil sie den Messias, Jesus Christus, nicht anerkennen wollen. Die bewusst Jesus ablehnen, das wären Antichristen. Ich kann nur Anti, gegen etwas sein, was ich vorher kannte, was ich vorher war oder was vorher bei mir war. In 1. Johannes 4, Vers 3, ich nehme den Antichristen, weil wir das ja miterleben heutzutage so hautnah. Dieses Antichristentum. In 1. Johannes 4, Vers 3, jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht von Gott. Also Antigeist. Und du kannst die Sünde wieder den Heiligen Geist nur begehen. Und du kannst sie nicht begehen, selbst wenn du wolltest, wenn du nicht vorher den Heiligen Geist gehabt hast. Du kannst also ein Antichrist nur werden, wenn du Christus mal gekannt hast. Dieser Antichrist, dieser Antigeist, ist im Lauf dieser Geschichte schon voll da in der Entwicklung, diese Anti-Haltung. Danke, mit Gott wollen wir nichts zu tun haben. Das ist diese Anti-Gott-Haltung. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. So, und heute haben wir diese beiden Wahlmöglichkeiten, entweder oder. Wir sind in der Entwicklung und Gott ist daran interessiert, dass er uns begegnet, dass er uns seinen Sohn offenbart in aller Liebe. Gott hat uns lieb und Gott gibt uns nicht auf. Selbst wenn du so eine Anti-Haltung von zu Hause mit eingeimpft bekommen hast, nein, also Gott und Kirche und Religion, das ist bei uns ein Tabuthema. Darüber wird bei uns nicht geredet, aber Gott redet zu dir. Gott hat dich lieb. Und du bist auf der Suche nach Gott. Und jeder einzelne Mensch, der über diesen Planeten Erde geht, hat ein Monogramm Gottes in seinem Herzen. Er spürt, da muss es was geben. Selbst der größte Atheist, der größte Gottesleugner, der spürt etwas, da muss was geben. Wer ist das? Und wenn wir nicht die Wahrheit bekommen, versuchen wir zuerst mal mit der Lüge, versuchen wir mit anderen Religionen, versuchen wir mit anderen Kulten. Der Mensch ist ein religiöses Wesen durch und durch. Bevor er Burgen baute, bevor er Schlösser baute, bevor er irgendetwas baute, Häuser baute, hat er Altäre gebaut. Und du siehst also von Menschen, die haben immer was angebetet. Der Mensch braucht was, um anzubeten. Das liegt im Menschen drin. Und das entwickelt sich dann nachher zur Religion. Wenn Gott nicht hineinkommt, suchen wir irgendwann eine Anbindung. Religion heißt Anbindung. An irgendetwas will man angebunden sein, an einem Verein, an eine Kirche, an eine Organisation, an einem Club oder egal an was, an irgendeinem Geist, an einer Philosophie angebunden sein. Das ist Religion. Der Mensch sucht. Und wenn er das nicht in der richtigen Bahn gelenkt bekommt, bekommt er eine Anti-Haltung. Ich denke nur, Saul von Tarsus war so einer. Und ich werde heute ein paar Beispiele nehmen, so aus der Geschichte, wie Gott manchmal Menschen dorthin bringt, wo er sie haben möchte. Saul von Tarsus war ein edler Mensch, ein Jude, durch und durch aus dem Stamm Benjamin, ein Pharisäer von Pharisäern. Er wollte alles recht machen. Und Gott sieht das Herz und Gott sieht, wenn ein Mensch alles recht machen will. Und dann sieht er ja, meine Religion ist nichts, da kommen jetzt diese Christen da, diese Verrückten da, diese Wahnsinnigen, dieser Petrus und all diese Apostel mit ihrem Jesus, dieser Messias, der wird der Messias. Und dann bekommt er so einen Hass auf diese Jesus-Leute, diese Jesus-People. Die gab es noch nicht damals, aber so diese Art von Menschen. Da hat er einen Hass bekommen, hat sie verfolgt und ins Gefängnis gesteckt. Die müssen ausradiert werden. Er hat für die Religion gekämpft. Und die ganzen Kriege, die wir heute auch in der Geschichte bisher gehabt haben, in den letzten 5.000, 6.000 Jahren, sind alles Religionskriege. Seit dem Mord vom Kain, seinem Brudermord, bis heute haben wir nichts anderes als nur religiöse Morde. Sein Gottesdienst oder mein Gottesdienst? Ein Gottesdienst muss wahr sein. Also es geht alles um Gottesdienst, es geht alles um Gott. Dieses Monogramm Gottes steckt in uns drin. Wenn wir nicht den lebendigen Gott finden, werden wir Mörder, Brudermörder. Ganze Völker werden ausgeradiert, so wie Hitler hier bei Deutschland, in Deutschland es gemacht hat. Entweder sind es die Juden oder sind es wir. Es kann nur ein Volk, ein auserwähltes Volk auf dieser Erde geben, entweder die oder die. Und so denken wir parallel, ich denke nur, Bush hat auch nicht anders gedacht, diese Achse des Bösen mit Saddam Hussein und was da war. Und dann entschuldigt er sich nachher jetzt, weil es kurz vorm Abdanken, weil in der Geschichte als Lügner eingeht, weil alles nicht gestimmt hat, was da gemacht worden ist. Saul von Tarsus wurde ein religiöser Fanatiker, wurde ein Antichrist. Saul von Tarsus wurde ein Antichrist. Er hat so viele Zeugnisse gehört. Du musst vorstellen, jetzt verhaftet einen Christen oder jetzt so ein Omi oder so junges Mädel oder jungen Mann und der sagt, Bruder, der Herr liebt dich, der Herr ist gut, der Herr will deine Seele retten und ich bete für dich. Und bevor du ins Gefängnis geworfen wird, so wie Stephanus, er betet und Saul sagt, der ist des Todes schuldig und sie legen, Stephanus, das war die Geschichte, ein Mann voll Glaubens, ein Mann voller Kraft, ein Mann voller Heiligen Geistes, der gibt Zeugnis und Saul sagt, ich bin Theologe, ich weiß Bescheid, das ist ein Ganove, der muss weg. Und ich finde heraus, er hat Moses gelästert, er hat das Gesetz gelästert, hat uns Schande über unser Volk gebracht, der muss weg. Und man hat die Kleider zu seinen Füßen gelegt, dieser Jüngling, zu seinen Füßen hat man dann die Kleider gelegt und der war derjenige, der den Anstoß gab, wirft den ersten Stein. Er ist schuldig, der das Urteil ausgesprochen hat nach jüdischem Recht, nach jüdischem Gesetz und so weiter. Und dann merkt er, Mensch, das klappt. Und dann mit Morden und Drohen und dann geht er bis nach Damaskus, bis ihm der Heiland begegnet. Saul von Tarsus wusste, wer Jesus ist, obwohl er ihn noch gar nicht gekannt hat. Denn als der Herr erscheint, als das Licht ihn umleuchtet, sagt er, Herr, wer bist du? den ich verfolge. Und der Herr rief ihn mit Namen, Saul, Saul. Also, Jesus hat den Saul bestens durchschaut, bestens gekannt und er wusste ganz genau, wer dieser Kerl ist. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann sagt der Herr, wer bist du? Und was soll ich jetzt tun? Und er plötzlich, du musst sehen, wie plötzlich eine Welt für den Mann zusammenbricht. Der hat, und so ist, wie Gott uns entwickelt. Gott erlaubt, dass wir uns ganze Welt manchmal zusammenbrechen. Alles, was ich bisher geglaubt habe, ist Quatsch. Alles, was ich bisher geglaubt habe, ist Stroh gewesen. Alles, was ich bisher geglaubt habe, war Unsinn. Du musst vorstellen, die ganze jüdische Religion ist Käse für ihn. Der wirft das alles über Bord und sagt, Schluss, ich brauche das alles nicht mehr. Das stimmt nicht mehr. Mir begegnet der lebendige Gott, der erscheint mir vom Himmel. Und manchmal brauchen wir solche Radikalerfahrungen. Und viele Menschen kommen nur durch so Schock und Trauma oder was es auch immer ist, zu Glaubenserfahrungen. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, Herr, was muss ich jetzt tun? Du siehst, und er sagt, Herr, und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Saulus hat schon den Heiligen Geist gehabt, denn er sagt, Herr, wer bist du? Was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr sagt, geh in die Stadt, man wird es dir sagen. Und du wirst weitergeführt werden. Das ist also, wie Gott Menschen entwickelt. Du musst, also Gott sagt dir nicht alles. Gott begegnet dir, Gott offenbart sich dir, Gott schenkt dir die Erleuchtung. Aber jetzt musst du in die Stadt gehen. Dort ist eine Gemeinde in Damaskus. Dort ist ein Bruder Ananias. Und er war, betet, dort machst du seine schöne Andacht und sagt, lieber Gott, oh, ich bete, schenk, mach mich zum Segen für andere. Herr, gib mir einen großen Fisch. Und dann, vielleicht träumt er und träumt von einem riesigen Fisch, den er ans Land zieht. Oh, sagt Herr, das wäre schön, um wahr zu sein. Und plötzlich sagt der Herr Jesus, ich habe Arbeit für dich. Ich habe Arbeit. Geh zum Saul von Tarsus, der im Hotel zum Löwen im ersten Stock auf sein Zimmer sitzt und betet. Oh Herr, ich habe schon so viel Schreckliches gehört von diesem Mann. Du siehst, wie Gott Menschen entwickelt. Er schickt jemand dir in die Quere. Er schickt jemand zu dir. Plötzlich kommt jemand und sagt, lieber Bruder Saul, wann hat er sich bekehrt? Das ist plötzlich Bruder. Und so ist, wie Gott einen entwickelt, du wirst manchmal verblüfft sein. Und dann sagt der Herr noch zu diesem Ananias, der Ananias hat mehr über Saul gewusst, als Saul selber über sein eigenes Leben gewusst hat. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug und er ist mir auserwählt für den Dienst an Israel, an Dienst an viele Völker und Gemeinden und so weiter. Das ist dieser große Fisch, zieht den ans Land. Herr, ich habe gehört, aber er geht hin, lieber Bruder Saul. Der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, du siehst also plötzlich, der andere weiß über einen bestens Bescheid, braucht man keine Seelsorge. Die beste Seelsorge ist, wenn der Heilige Geist Dinge offenbart und Menschen führt, dann musst du nicht sagen, wie war es das und wie oft war es das und was haben sie gemacht und was war und weiter. Der Heilige Geist ist erschienen. Und das ist, wie Menschen dann aufgebaut werden, wie Menschen dann verändert werden, wie die Menschen erneuert werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, das ist die Erfahrung gewesen, die der liebe Bruder Saul erlebt hat. Und alles, was der Ananias gesagt hat, das ist später in seinem Leben alles geworden. Das war er, dieses auserwählte Werkzeug. Und natürlich dieser große Fisch. Du wärst heute nicht hier, wenn Ananias Gott nicht gehorcht hätte. Also an der Entwicklung, da bist nicht nur jetzt der Pastor oder die paar Geschwister in der Gemeinde, nein, da ist eine ganze lange Kette. Und denk darüber nach, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. An deiner Entwicklung haben Hunderte mitgewirkt und Hunderte mitgearbeitet. Da war irgendjemand, hatte gesagt, du wirst gesund werden. Irgendjemand hat dir ein Traktat in die Hand gedrückt. Irgendjemand hat dir vielleicht die erste Bibel gekauft. Irgendjemand hat dir irgendwas Nettes gesagt und so weiter. Und irgendjemand hat für dich gebetet, vielleicht deine Uroma, die du gar nicht gekannt hast. Oder irgendjemand hat ein gutes Werk getan und das wird vergolten. Du weißt gar nicht, was alles so in deinem Leben noch gelaufen ist. Sie alle haben an deiner Entwicklung mitgewirkt, an deiner geistigen Entwicklung. Du bist kein Zufallsprodukt. Ich habe dich wunderbar zubereitet, im Mutterleib und außerhalb auch. Und ich denke, der liebe Gott hat außerhalb mehr gewirkt wie im Mutterleib, obwohl diese 40 Wochen genug Zeit waren, um zu wirken. Und jetzt wirkte 40 Jahre an dir rum, draußen. Also deine richtige Entwicklung brauchst du 40 Jahre. Im Mutterleib haben es 40 Wochen gereicht. Jetzt sind es 40 Jahre, wo du hier bist, an dieser Entwicklung. Und da bist du auch noch nicht fertig, glaub mir das. Ist noch nicht fertig. Niemand. Ich komme nachher noch auf die Dinge zu sprechen. Wer richtig mit Jesus geht, der ist immer ein Lernender. Und nicht nur fromm, denn wenn man nur fromm bleibt, wird man zum Antichristen. Aber wenn man mit Jesus geht, geh in die Stadt und es wird dir sagen. Und in der Stadt, weißt du, ich komme nachher auf Paulus noch zu sprechen später, aber nur ganz kurz, in der Stadt, da bleibt er ein paar Tage und plötzlich beweist er, dass Jesus Christus der Messias ist, der Erlöser ist. Da denke ich, wie spinnen, das gibt's noch. Der kam doch hierher als Verfolger, vielleicht ist er ein Spitzel, so ein Stasi-Agent oder KGB-Agent, so ein eingeschlossen, der will nur ausspionieren, wer alles gläubig ist. Und die Geschwister waren so unruhig, die haben gesagt, Saul, geh mal lieber zu Hause, wo du herkommst, nach Tarsus. Und sie haben ihn bei Nacht und Leben entlassen. Und dann sitzt er in Tarsus und betet und sagt, lieber Gott, was soll ich tun? Dann hat Gott ihn in die Wüste geschickt. Und ich habe euch gesagt, gestern war das Thema auch, wie Gott uns entwickelt. Wenn der Heilige Geist auf dir kommt, wenn Gott dich in die Hände bekommt, wenn er anfängt, dich zu formen, das nächste, wo er dich hinschickt, ist die Wüste. Halleluja. Die Wüste, der wunderbare Ort. Ich träume immer noch von der Wüste. Ich möchte gerne in der Wüste sein. Das ist ganz einsam und allein. Das ist was ganz Tolles, die Wüste. Dann hörst du deinen Puls. Da ist der Himmel dir ganz nahe. Morgens, wenn du aufwachst, dann denkst du, die Sterne sind zum Greifen da. Und der Herr hat ihn in der Wüste Arabiens geführt. Jeder hat so seine eigene Wüste. In die Wüste Arabiens. Und dann sagte er, ich habe es vom Herrn empfangen. Was hat er vom Herrn empfangen? Ich sage euch gar nichts hat er vom Herrn empfangen. Abendmahl, das hat schon vor Paulus gegeben, bevor er an die Korinther schrieb. Ich habe es vom Herrn empfangen, das Abendmahl. Ihm wurde es nur bewusst, das ist biblisch, das ist göttlich. Er ist inne geworden, diese Lehre ist richtig. Ich habe es vom Herrn empfangen. Alles, was du lehrst, was du predigst, was du tust, was du weitersagst, was du weitergibst, du musst es alles vom Herrn empfangen. Das muss dir inne werden von Gott, das ist es. Zehnten geben, das ist biblisch. Abendmahl, das ist biblisch. Taufe, das ist biblisch. Oder was es auch immer ist, Liebe oder Fußwaschung oder was ich sonst noch, irgendetwas, was in der Bibel drinsteht, kann hundertmal drinstehen. Oder Heilung ist biblisch, wenn der Herr es dir offenbart. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und das, ich habe in der Wüste Arabiens. Ich war in der Wüste dort und ich habe es vom Herrn empfangen. Und dann kommt irgendwann, und jetzt pass auf, das sind jetzt 14 Jahre inzwischen vergangen. Und irgendwann kommt der Barabbas und sagt, Mensch, da war doch einer, der hat in Damaskus sich bekehrt, hat Theologie studiert, ist Doktor der Theologie und das Gesetz, der Mensch kennt sich aus, der spricht mehrere Sprachen, ist gebildet. Was macht der junge Mann? Und dann geht er und sucht Saul von Tarsus und findet und sagt, wir machen jetzt eine neue Gemeindearbeit in Antiochien. Ein bisschen weiter von Damaskus, weg in Antiochien. Und da brauche ich so ein paar gescheite Leute. Und mit diesen vier, so ein Quartett, mit diesen vier fängt er dann Gemeindearbeit. Saul von Tarsus bringt sich ein, Barabbas bringt sich ein. Dann ist, weißt du, das ist so eine wunderbare Mischung, da ist sogar noch ein farbiger Bruder mit dabei. In diesem Team. Einer, der sogar mit Herodes ausgebildet worden ist, war auch dabei. Also praktisch ein Adeliger. Und mit diesem Team beginnt die neue Arbeit in Antiochien. Da sind sie, da dienen sie Gott. Wie entwickelt mich Gott? Und Gott ist an deiner Entwicklung interessiert, denn du bist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das ist nicht für Paulus allein bestimmend, das ist auch für dich und mich. Jeder einzelne von uns, wir sind alles miteinander auserwählte Werkzeuge. Wir haben einen Spezialauftrag von Gott. Jeder Einzelne, kannst du Amen sagen, bist einverstanden? Jeder Einzelne ist ein Spezialagent Gottes. Halleluja. Mit einer speziellen Sendung, mit einer speziellen Aufgabe, das ist jeder Einzelne von uns. Und jetzt dienen sie Gott. Alle miteinander haben sie einen Fastentag in der Gemeinde, die ganze Gemeinde fastet. Und während sie fasteten und beteten und Gott dienten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus. Apostelgeschichte. Sondert mir aus. Und nachdem sie gedient haben, nachdem sie gearbeitet haben, nachdem er in der Wüste gewesen ist, dann wird er weitergeführt. Und die erste Reise, die ging gar nicht so weit, bis nach Zypern, wo Barnabas herkam, so auf seine Heimatgegend. Der wollte so in dem Dorf da, wo er herkam, da wollte er die Leute bekehren. Und dort gehen sie hin und dort schenkt Gott Gnade, wunderbare Gnade. Da wird er von den einen abgelehnt, von den Juden, die wollen nichts zu tun haben. Dann, oder kriegt er Probleme mit Elimas und und so entwickelt Gott. Gott entwickelt uns weiter durch Probleme. Halleluja. Und das ist meine Botschaft. Ich habe eine ganz spezielle Botschaft, wie Gott dich entwickelt. Und zwar von Problem zu Problem. Jedes Mal wirst du neu entwickelt. Von Krise zu Krise. Von Schwierigkeit zu Schwierigkeit. Gott entwickelt dich und mich durch Schwierigkeiten. Halleluja. Ja. Aber zuerst einmal gibt es Probleme, Zusammenbrüche, Katastrophen. So, da liegt er auf der Straße von Damaskus. Oder Da denkst du, du bist jetzt in der Schule des Heilens. Jetzt habe ich mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen, bin Kind Gottes geworden, bin in der Gemeinde, sogar ein Apostel. Ich will jetzt noch einen Petrus nehmen, bevor wir auf den Paulus noch weiter nehmen. Ich nehme einen Exkurs zum Petrus. Der Petrus, der Herr sagt zu ihm, wenn du dich mal eins bekehrst, stärke deine Brüder. Wenn du dich mal bekehrst, war der Petrus nicht bekehrt? Der war doch 3 Jahre lang mit dem Heiland zusammen. Und gerade, und obwohl er mit dem Heiland drin war, ist er zum Antichrist geworden. Du denk an diese Geschichte, ich kenne den Mann nicht, von dem du das sprichst, Mädel. Und verflucht sich sogar selbst. Ich kenne den Mann nicht, weil er am Fremden, er folgte dem Herrn von Ferne, heißt es. Jeder, der dem Herrn von Ferne folgt, wird zum Antichristen. Er muss nicht warten, bis der Antichrist irgendwo herkommt. Wir können schon Antichristen werden, wenn wir dem Herrn von ferne folgen. Und er folgte dem Herrn von ferne. Ich will mal sehen, was jetzt passiert. Wie der Herr da sich befreit plötzlich, wie er da vom Pilatus wegrennt oder was er da mit den Römern macht, wie er die rausschmeißt. Und er folgte dem Herrn von ferne und verleugnet seinen Herrn dabei. Und dann braucht er innere Heilung. Und Jesus schaut ihn an und dann heult er und flennt er und dann kräht der Hahn. Und so, du siehst also, wie Gott an uns arbeitet. Und Gott erlaubt Dinge, dass du an deinem Stolz zerbrichst. Und Herr, wenn alle dich verlassen, das war nämlich dieser Sprüchemacher. Und vielleicht bist du auch so ein Sprüchemacher. Wir sind alle Sprüchemacher. Lasst uns, Gott möge uns gnädig sein. Herr, wenn dich alle verlassen, aber Johannes Matthäus macht es nicht. Oder kannst deinen Namen einsetzen. Der macht das nicht. Und du hast dich noch gar nicht umgeguckt und hat es schon gemacht. So schnell geht das. Der macht es nicht. Und Petrus, als er das hörte, der Herr hat gesagt, also, sie alle werden mich verleugnen. Er sagt, nein, ich nicht, ich nehme einen Revolver mit. Damals gab es da was nicht, damals das Schwert mit. Und was macht er? Haut er doch dem Malchus das Ohr ab. Der hat den guten Willen gehabt, aber um den Heiland nachzufolgen, für unsere Weiterentwicklung reicht der gute Wille nicht aus. Kann es noch so viele guten Willen haben, nur gute Vorsätze haben. Der Weg zur Hölle, hat jemand einmal gesagt, ist gepflastert vor lauter guten Vorsätzen. Du kannst dir vornehmen, ich schaffe es und ich werde für den Heiland kämpfen bis zuletzt. Das letzte Wunder, das der Herr Jesus hier auf dieser Erde tat, war, was ein Bruder, einer seiner Jünger vermurkst hatte, nämlich das Ohr ansetzen. Das war das letzte Wunder, das Jesus hier auf dieser Erde vollbrachte, noch in der Verhaftungsszene. Das ist die Entwicklung. Und Simon, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Naja, aber ich nicht. Und du siehst, das ist, wie Gott uns entwickelt. Er geht dann den Jüngern nach, den Emmaus-Jüngern und später und so weiter. Der Herr muss uns entwickeln. Unsere Entwicklung hängt nicht von Menschen ab, nicht vom Pastor, sondern vom Heiligen Geist und von Jesus Christus. Sie müssen uns nachgehen. Sie müssen uns helfen. Sie müssen uns beistehen. Und in Johannes 13, Vers 1 heißt es, er liebte sie bis zum Schluss. Bis zum Schluss liebte er. Der Herr liebte deinen bis zum Schluss. Er liebt dich bis zum Schluss. Und egal was passiert, er liebt dich bis zum Schluss. Und er will an deiner Entwicklung mitarbeiten. Er will, dass du Kind Gottes wirst, und zwar von seiner Gnade, von seiner Wirkung, von seinem Erbarmen, von seiner Liebe, von seiner Treue, von seiner Kraft, von seiner Herrlichkeit. Nicht aus dir. Er liebte sie bis zum Schluss. Und ich sage dir eines, bis zum Schluss wirst du von Gott geliebt, bis du ankommst und bis die Engel dich nach Hause tragen, das Reich Gottes. Gott ist der Töpfer und wir sind nur die Gefäße. Wie entwickelt uns der Herr? Ich möchte, dass du Matthäus 14 aufschlägst, nur aufschlagen, oder kannst einen Zettel reinlegen oder eine kleine Notiz machen, Matthäus 14. Zuerst einmal, Jesus lehrte die Massen draußen öffentlich auf dem offenen Feld und sie sind begeistert, dass das so viele Leute dem Herrn Jesus zuhören, ist doch fantastisch. Und dann sagt der Herr Jesus plötzlich, jetzt muss ich das umkehren. Ich predige schon 3 Tage, da bin ich noch ein Zwerg. Verstehst du, wenn ich 3 Stunden predige? Der Herr hat 3 Tage ununterbrochen, nonstop gepredigt. 3 Tage und die Mägen knurren bei den Leuten schon und sie sind hungrig. Und dann sagt der Herr, wartet, bevor die nach Hause schickt. Und jetzt kommt, er hat zuerst die Massen gelehrt, zuerst das breite Volk, zuerst mal alle gelehrt. Zuerst mal spricht er alle an, aber dann wird er individuell, dann wird er persönlich und sagt dann zu den Jüngern, zu seinen Aposteln, gebt ihr ihnen zu essen. Seid ihr dran. Das habe ich gegeben, was ich konnte. Ich bin jetzt pleite. Jetzt gebt ihr ihnen zu essen. So ist, wie Gott uns entwickelt. Herr, das ist wunderbar, was du da gesagt hast. Und jetzt dreht er sich um und sagt, und jetzt seid ihr dran, gebt ihr ihnen zu essen. Weißt du, wie der Herr uns ausbildet? Learning by doing. So ist, wie Gott uns ausbildet. Das ist die Bibelschule, die wir durchmachen. Learning by doing. Jesus lehrt uns immer durch praktische Anwendungen. Zuerst die Massen und jetzt wird es persönlich. Er sprach durch Gleichnisse, Parabeln, aber jetzt learning by doing. Und jetzt sagt er so, setzt euch, lasst den Leuten setzen, gebt ihr ihnen zu essen. Aber Herr, wir haben nur so und so viel in der Kasse, was ist das für so viele? Und dann kommt noch der kleine Junge da mit den 5 Brötchen. Herr, ich hab was. Und hier der kleine Junge lehrt, wie die großen Aposteln sich entwickeln sollen, wie man zum Apostel wird. Die meisten wollen Apostel werden, Propheten werden, Lehrer werden, Evangelisten. Aber du, das ist eine ganz harte Schule. Das geht an die Substanz. Also wenn Gott dich lehrt, geht es an deine Substanz. Entweder zerbrichst oder kommst durch. Zwei Möglichkeiten hast du. Jetzt müssen sie lernen, ihnen glauben, das, was sie gehört haben, 3 Tage lang einzusetzen. Gebt ihr ihnen zu essen. Der kleine Junge mit seinen Brötchen stellt alles Jesus zur Verfügung und damit beginnt das Wunder. Aber Herr, mit 5 Brötchen, das ist doch lächerlich. Gott entwickelt dich durch Lächerlichkeiten, durch Kleinigkeiten, durch 5 Brötchen, durch Lappalien. Manche denken, ja, da muss ganz mit großen Maschinen und großen Werkzeugen und ganz halbe Fabrik zu mir kommen, um mich zu entwickeln und zu entfalten. Nein, mit Kleinigkeiten, 5 Brötchen und 2 Fischen. Und dann zeigt er, was passiert, wenn man sich Gott zur Verfügung stellt. Wenn man die 2 Fische und die 5 Brötchen Jesus in die Hände drückt. Wer nur auf das Wenige schaut, oder wer gelernt hat, auf das Wenige zu schauen, kann auch das Große empfangen und das Große sehen. So ist Learning by Doing. So entwickelt uns der Herr. Die Leute sollen sich jetzt setzen. Und er nahm das Brot, er brach es, dankte und brach es und gab es ihnen. Und die Apostel rennen. Überleg einmal, die geben und es wird nicht alle. Das ist, wie wir lernen. Wir geben und es wird nicht alle. Und es bleibt sogar noch übrig. Einmal 12 Körbe und ein andermal ein bisschen mehr. Sogar weniger Brote da, aber es ist mehr übrig geblieben. Jünger müssen lernen, jetzt mit Jesus zu rechnen. Das ist, wie Gott uns entwickelt. Lasst uns wegschauen und aufsehen auf Jesus. Wir entwickeln uns, indem wir anfangen, auf Jesus zu schauen. Was macht er? Nimmt die Brote, dankt und bricht und gibt es weiter. Du lernst, über dich selbst hinauszuwachsen, wenn du anfängst, auf Jesus zu schauen. Was würde Jesus tun? Also das ist so ein großer Schlüssel, so ein großer Sprung in deiner Entwicklung. Wenn du anfängst nachzudenken, was würde Jesus tun? Brauchst du gar nicht, kein großes Theologiestudium, gar nicht. Jesus ist auf allen Gebieten unbegrenzt. Was würde Jesus tun? Er würde zum Himmel schauen, würde Dankeschön sagen, würde das Brot nehmen, brechen und würde austeilen. Durch Jesu Hände multipliziert sich alles. Zuerst musst du das Wenige sehen. Und das ist für so viele Gotteskinder so schwierig. Ja, aber Herr, was ist das? So ein Zettelchen. Was ist so ein Anruf? Was ist so ein kleiner Besuch? Du weißt gar nicht, was er auslöst. So ein kleiner Besuch. Der Bruder Ananias kommt rein und sagt, lieber Bruder Saul. Und das löst eine Weltrevolution aus. Das bringt den größten Fisch aller Fische. So einen richtigen Walfisch bringt er ans Land. Was ist das? Saul von Tarsus. Und dann, weißt du, wenn Gott anfängt, dich zu entwickeln, dann zuerst mal verschwindet der Mann. Zuerst mal. Eine ganze Weile ist er irgendwo untergetaucht. In der Wüste Arabiens treibt er sich darum. Aber dann, irgendwann kommt die Stunde Gottes, wo dann dieser große Fisch zum Einsatz kommt. Wo Gott diesen großen Fisch gebraucht. Und plötzlich bist du entsetzt und dann hörst du, der predigt in Afrika, der predigt in Australien, der predigt in Amerika. Und du hast gar nicht mehr gewusst, was mit dem guten Mann, wo der gute Mann oder die gute Frau geblieben ist. Und dann lehrt Jesus weiter vom Boot aus und du denkst, jetzt bin ich fertig, Herr, jetzt habe ich genug ausgelernt, jetzt habe ich die Brote, ich bin schon erschöpft. Ich bin erschöpft von dieser ganzen Austeilerei. Gott lehrt uns, indem wir anfangen auszuteilen. Und wir werden erschöpft durch dieses Dienen. Also wir werden entwickelt durch Dienen. Immer, Bruder, du und Bruder, Schwester, so. Und dieser Club, alle so 50. Und allen 50 darf das Brot austeilen. Und so weiter. Oh, mir geht schon die Puste aus. Und jetzt Jetzt habe ich mich selbst total vergessen. Du siehst also, wie Gott uns entwickelt. Du bist so beschäftigt mit anderen, mit Dienen, für Gott leben, für Gott arbeiten und die ganzen Einsätze, Versammlungen und so weiter. Bist so erschöpft. Ich habe für mich gar keine Zeit. Wann gehe ich in Urlaub? Wann kann ich Weihnachtsgeschenke einkaufen? Oder was? Ich komme doch zu gar nichts mehr. Nur noch Versammlung, nur noch der Herr Jesus und nur noch die Geschwister und so weiter. Und dann sagt der Herr, und plötzlich fällt es ihnen ein, ja, wir haben die ganze Nacht gefischt, heute Nacht muss man noch durcharbeiten, weil wir nichts zu essen haben. Was die Schwiegermutter erzählt dem Petrus, wo warst du die ganze Nacht? Oder was hast du gemacht? Ja, ich war beim Heiland. Ich habe dem Herrn Jesus gedient. Ich habe Brot ausgeteilt. Ja, du sollst nicht Brot austeilen, sondern du sollst deine Familie richtig versorgen. Ja, und die ganze Nacht fischte, machte Überstunden. Und wie der Zufall es will, es ist kein Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Wenn du das Wort Zufall nennst, dann ist es für mich, und ich nenne auch manchmal Zufall und fühle mich so frei, und ich rede auch vom Schicksal. Und für mich ist Schicksal ist auch was ganz Natürliches. Es ist immer ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Zufall oder Schicksal. Okay, Zufall, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann kommen sie nach Hause, wieder beim Herrn Jesus, wieder in der Versammlung. Na, wie geht's, Geschwister, Brüder? Ja, wir haben nichts zu essen. Wir wissen nicht, wovon wir leben sollen. Wir haben uns so für dich engagiert, Herr Jesus. Und ja, dann sagt der Herr Jesus, jetzt fahrt hinauf und wirft das Netz mittendrin im See aus und macht nochmals einen Fang. Probiert es noch einmal. Also Gott entwickelt uns, indem er uns Pannen und Pleiten zufügt. Halleluja. Die ganze Nacht vergeblich gearbeitet, nichts gefangen. Und dann nochmals uns blamieren. Nochmals in der Mitte vom See hinauszufahren und nochmals zu probieren. Und dann machen sie einen Fang, den Fang ihres Lebens. So, und du denkst jetzt, Halleluja, jetzt habe ich es endlich gelernt, jetzt habe ich meinen Fisch fangen, jetzt kann meine Schwiegermutter wieder ruhig sein. Dann sagt der Herr, nimm Petrus jetzt das Boot und lass uns rüberfahren auf die andere Seite. Und der Herr hat genau den Wetterbericht gehört, ein großer dämonischer Sturm ist angesagt, ein Hurrikan. Oder was es auch immer ist egal, diese Fallwinde, die auf dem See Genezareth ist. Und Fischersleute sind natürlich geübte Leute, aber die haben auch die Hosen voll. Und plötzlich kommt ein gewaltiger Sturm. Und sie ruderten und der Herr sagte, lass uns rüberfahren. Sie haben den Befehl Gottes gehabt, sie haben also nicht Gottes Stimme überhört, sie waren im Willen Gottes. Und du kannst 100-mal im Willen Gottes sein und trotzdem Stürme haben, weil Gott dich entwickeln möchte. Weil Gott aus dir was machen möchte. Du kannst absolut Gott aufs Wort gehorchen und du tust nur, was Jesus sagt, fährst rüber und du kommst mittendrin im Sturm. Und jetzt rudern sie, Halleluja, Heiland, ich weiß nicht, wie weitergehen soll. Oh Jesus, bitte hilf mir, wo bist denn du, Jesus? Da, wo ich dich jetzt bräuchte, heute Nacht, da bist du nicht da. Kennst du sowas? Ich kenne es. Ihr könnt euch viele Lieder singen, Klagelieder. Herr, wo warst du? Mein Bruder Lazarus. Was mit dem passiert ist. Und so, Herr, wo warst du? Da, wo ich dich bräuchte. Aber ich sag dir eines, kannst du ja nachlesen im Evangelium. Und so geht es Schlag auf Schlag. Die Evangelien zeigen uns, wie Gott oder wie Jesus, wie der Heilige Geist Menschen entwickelt. Es ist nichts anderes, wie Gott das Optimalste aus deinem Leben rausholt und macht. Und in der vierten Nachtwache, also wo die Nacht am dunkelsten ist nach der römischen Militärrechnung, wo die Nacht am dunkelsten ist, also um Mitternacht, da kommt der Herr Jesus denen auf dem Wasser entgegen und schaut nach, Brüder, wie geht's euch? In der vierten Nachtwache. Weißt du, Gott kommt nicht in der ersten Nachtwache, gerade so in der Dämmerung, auch nicht in der zweiten Nachtwache und so weiter. Nein, aber die rudern und die kommen nicht vom Fleck. Und du fragst dich, mein Gott, was ist mit meinem Leben falsch, was läuft falsch? Ich komme nicht vom Fleck. Aber das dient zu deiner Entwicklung, wenn du nicht vom Fleck kommst. Ich trete auf die Stelle, ich schreibe Bewerbungen, ich nehme schon die ganze Apotheke, schlucke ich werde nicht besser, es verändert sich nichts bei mir. Wir kämpfen um unser Leben, aber das dient zu deiner Entwicklung. Und in der vierten Nachtwache kommt der Herr Jesus, steigt ins Boot rein, stillt den Sturm. Zuerst passiert noch etwas, der Petrus darf aussteigen an der falschen Stelle. Zuerst geht's und dann geht's wieder nicht. Der lernt auf Jesus zu schauen. Das dient zu unserer Entwicklung. Leute, all diese Erfahrungen, die wir hier so in Evangelien berichtet bekommen, haben, das dient zu unserer Heilung, das dient zu unserer Befreiung. Diese ganzen Evangelienberichte, nur so kommst du zu was in deinem Leben. Und Gott ist interessiert an deiner Entwicklung. dass aus dir was Anständiges wird. Und zwar Kind Gottes, Sohn und Tochter des Herrn und nicht Antichrist. Das ist eine ganz große Schule. Und Petrus geht auf dem Wasser. Oh, mein Herr. Wow, das ist furchtbar. Gewaltig. Also die haben dort keine Eisdecke und die wissen, ich verstehe es. Also unser Bruder Thomas aus Indien, aus Delhi da war, ich habe ihn mitgenommen da auf dem Wannsee, das war zugefroren. Da sagte, ich bin zum ersten Mal auf dem Eis. Ich fühle mich genauso wie der Herr Jesus, er ging auf dem Wasser. Da haben wir die Schwäne da gefüttert und mittendrin auf dem See. Da sagte, so ein Gefühl, ich habe sowas noch nie erlebt, Eis. Und dass ich auf dem Eis sage. Aber das war noch viel größer, weil was Petrus erlebt hat, nur auf der Eisdecke da irgendwo zu spazieren zu gehen. Ich gehe auf dem Wasser und da kam eine große Welle, anstatt auf Jesus zu schauen, plumpst, geht es runter in die Tiefe. Und da ist es, was er wieder neu lernen muss, auf Jesus zu schauen. Deine Entwicklung hängt so stark ab, ob du auf Jesus schaust oder nicht. Und wie deine Beziehung zu Jesus ist. Und du musst manchmal rudern, dir bleibt nichts erspart bis zur vierten Nachtwache, bis es am schlimmsten ist. Und deshalb mal, wenn du in einer Krise bist, mal deine Krise schon. Ist es schon die schlimmste? Ist es schon die vierte Nachtwache? Solange es noch die dritte ist, lass es. Ruder weiter. Gib's nicht auf. Der Herr kommt immer 5:12. 5:12. Bei der vierten Nachtwache. Wir lernen, während wir in der Schule Jesus sind, Gottes sind. Learning by doing. Und Gott lehrt uns durch Fehler. Gravierende Fehler. Andere machen Fehler. Und durch diese Fehler lernst du, die an dir sich versündigen. Du lernst eigentlich an den Fehlern, wo andere an dir sich versündigen irgendwo. Er lehrt uns immer durch das Negative, durch Mangel. Und wir lernen durch Kritik. Wir bekommen Kurskorrekturen, indem wir kritisiert werden. Wir lernen, wenn man uns absagt, uns verneint. Wir lernen, wenn wir zurückgewiesen werden, wenn uns was verweigert wird. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was ist jetzt hier falsch gelaufen? Wenn wir boykottiert werden, wenn man uns abweist, da lernt man am allermeisten. Du lernst nichts, wenn man dich lobt und ehrt und applaudiert und sagt, wunderbar gemacht, da verblödest du. Nein, wirklich. Aber du lernst, indem man dich zurückweist, dich ablehnt, dich blockiert. Wir sind wie Instrumente. Wir werden gestimmt und man stimmt nur durch Spannung, nachziehen. Gott zieht nach. Und Gott benutzt manchmal Menschen, denen du das gar nicht zutraust, um nachzuziehen. Und Gott hat seine Instrumente, mit denen dann, wo er sich da bei dir ansetzt und dich zur Entfaltung zu bringen. Der dich so feilt, immer an deinem Stuhl sägt. Mobbing, ihr wisst ja, was das sowas ist. Hat es lange Zeit nicht gegeben, aber jetzt seit neuestem ist Mobbing so ein Begriff. Gott erzieht uns mehr durch Verbote als durch Gebote. Das glaubst du gar nicht. Durch Verbote wirst du mehr erzogen als durch Gebote. Du musst nur hinschreiben, Rasen betreten verboten, gewiss wird da jemand durchgehen. Oder betreten verboten und da steckt jemand seine Nase rein. Du musst nur durch Verbote. Und weißt du, was hat Gott gemacht im Garten Eden? Hat er an dem Baum ein Schild hingehängt, Essen verboten von diesem Baum. Du kannst alle Bäume essen oder von alle, nur zwei Bäume haben dann so ein Schild getragen, Essen verboten. Und was ist passiert? Unsere liebe Eva kann es nicht lassen. Die liebe Schwester. Und da passiert es. Durch Verbote. Weißt du, schön anzugucken, macht klug. Lieber Gott, warum vorenthältst du uns das? Durch Verbote. Und da tappst du rein, fällst in die Grube. Du denkst, Gott missgönnt dir etwas und du wirst weitergeführt durch Umstände, wo man dir missgönnt. Ja, warum kriege ich das nicht? Alle kriegen es und ich kriege das nicht. Durch Verweigerung. Durch Verweigerung erreicht Gott in deinem Leben mehr als durch Gaben. Deshalb, die Gaben sind gar nicht mal so gut für dich. Sie sind mehr schädlich wie nützlich. Wenn es dir nicht gibt, bekommst du mehr. Du musst es verstehen, Gott arbeitet immer im Gegensatz. Dass du deine Entwicklung ist immer übers Kreuz. Er lehrt uns immer durch das Gegenteil. Führt uns in die Enge, damit wir in die Freiheit kommen. Das ist alles verblockt, alles. Es gibt kein Entrinnen, aber das ist der Weg in die Freiheit. Er führt uns in den Sturm, um Frieden zu erfahren. Er bringt uns im Stress, damit wir Ruhe kennenlernen. Er führt uns in Krankheit, damit wir Heilung und Gesundheit erfahren, was Gesundheit wirklich ist. Er nimmt uns auf die Seite, damit wir seine Gegenwart erfahren. In Nöten tritt Gott uns immer ganz nahe. Das ist also, wie Gott uns ausbildet in Nöten. Wir kommen durch Prüfungen weiter. Durch Ängste werden wir frei von uns selbst. In Notzeiten findest du Gott. Du findest nicht Gott in guten Zeiten. Wohlstand ist bei den meisten Leuten ein Verhängnis. Die kommen geistlich zugrunde, gehen geistlich zugrunde, wenn es ihnen zu wohl wird. Aber Not lehrt beten, Notzeiten bringen Gott zur Anwendung in deinem Leben. In Notzeiten, das ist die Zeit, wo du herausgefordert wirst. Was kann ich hier tun, was kann man hier machen? Herr, kannst du uns nicht helfen? Herr, wo bist du? Notzeiten sind die Momente, wo du zum Herrn findest. Gott weiß, was uns am besten und zum Besten dient. Niemand entwickelt sich, wenn es ihm wohl ist, wenn er Wohlstand hat. Du denkst, ich muss nicht mehr lernen, ich habe schon alles ausgelernt. Ich weiß schon alles. Wohlstand bringt uns mehr von Gott weg als hin zu Gott. Je ärmer die Menschen sind, desto gläubiger sind sie Menschen. Du kannst angucken, wo du willst. Je ärmer die Menschen sind, desto gläubiger an Gott sind sie. Bequemlichkeit entwickelt niemand. Also wie entwickelt Gott mich? Das angenehme Leben entwickelt niemand. Ist alles angenehm, alles perfekt. Was dich am weitesten und am meisten entwickelt, das ist Arbeit und Kampf. Und da sagt keiner Halleluja. Mühe und Stress bringt dich am weitesten, Bruder, Schwester. Plagen bringen dich in die Freiheit. Jetzt reicht's, ich will raus, nichts wie weg von hier. Wir wandern aus. Das bringt dich in die Weite. Deine Feinde halten dich auf Trab. Glaub nicht, dass deine Feinde aussterben und dass du mal endlich mal Ruhe hast von deinen Feinden. Die wird es immer geben. Die wird es immer geben, solange du hier auf dieser Erde bist. Und Gott sorgt dafür, dass du genügend Feinde hast, die dir das Leben angeblich schwer machen. Aber deine Feinde, wie habe ich mal gesagt, Treibhammer. Ich habe mal eine Predigt gehabt über den Treibhammer Gottes. Und Gott benutzt so Treibhammer. Und da wird geklopft und geklopft und geklopft und geklopft und noch eins drauf und noch eins drauf. Aber dann wirst du gehärtet. Hart wie Kruppstahl. Gott sorgt dafür, dass dir in dieser Welt nicht so wohl wird, damit du immer Sehnsucht nach Zuhause hast, nach dem Himmel. Und es gibt Leute, die glauben, einmal bekehrt, immer bekehrt und dann habe ich Ruhe und für den Rest des Lebens habe ich ausgedehnt. Nein, da beginnt der Kampf, diese Entwicklung. Und das ist, was Gott wollte von dir. Gott ist sehr besorgt, dass du was lernst. Und Gott wirkt, indem er uns immer überrascht. Unsere ganze Entwicklung ist eine Überraschung. Wir sind gar nicht darauf vorbereitet für die nächste Lektion. Wir denken, jetzt habe ich es, oh Gott, jetzt weiß ich alles, jetzt kann ich alles, jetzt bin ich alles. Und da knallt es. Oder kracht es. Ich denke nur Moses, das nehme ich dir ein bisschen vor. Ich denke nur Moses, 40 Jahre in der Schule Ägyptens, gute Mütter, die Nofretete und dann Jochebed als Mutter, gute Mütter gehabt und gute Schule gehabt, die beste Schule, die es überhaupt gab. Weisheit Ägyptens, aber der Herr sagt, das ist nichts. Und weißt du was, wie Moses weiterkommt, er wird zum Mörder. Und das war die Wende in seinem Leben, er spürte Ungerechtigkeit. Zum ersten Mal wird es bewusst, dass was hier passiert ist, nicht richtig. Und genau das ist, wie manche Dinge dich vielleicht weitergebracht haben. Du hast dich für jemanden eingesetzt, du hast für jemanden aufgeopfert, du hast für jemanden Hand ins Feuer gelegt, du hast für jemanden gebürgt oder was weiß ich, was du getan hast. Das hat Moses getan, hat sich für jemanden verwendet und was passiert? Kriegt selbst Trachtprügel. Muss selbst um sein Leben jetzt rennen. Diesen Ägypter, er erschlug in seinem Zorn den Ägypter, weil der Ägypter da die Leute ungerecht behandelte. Er wurde zu einem Revolutionär. Und du siehst also, aus dieser Sache wurde eine neue Lebensschule. Aus so einem Knacks, so eine Katastrophe, so ein Vorgang, so dieses gerechte Gefühl kam in ihm hoch. Und in dir kommt vielleicht auch mal so ein gerechtes Gefühl. Da sagst du ein Wort und fliegst raus. Dann bist du draußen an der frischen Luft. Du weißt gar nicht, was um dich gegangen ist. Und jetzt, was mache ich jetzt? Und es spürt er, denkt er, den Verscharrte, das kann er ja machen, ist ja Prinz. Und dann kommt er beim nächsten Knatsch, kommt er wieder vorbei und dann sagt er, willst du mich auch so erschlagen, wie du gestern den Ägypter erschlagen hast? Und er wusste, jetzt ist dem Pharao das nichts mehr verborgen, jetzt nichts wie weg. Und weißt du, wo er hingeht? Zum Jethro, in der Wüste Midians. Und Gott bildet seine Leute in der Wüste. Jetzt sitzt er 40 Jahre, der gute Mann. muss vorstellen, für einen hochintelligenten Menschen wie Moses oder Saul von Tarsus, der muss in der Wüste sitzen und Däumchen drehen und und immer dieses blöde Geblöke der Mensch, wenn die es einmal aufhören würden, mir brummt schon der Kopf. Mir reicht's. Und dann geht's wieder. Und schon neue Weide, wir haben wieder keinen Weidegrund und so weiter. Und dann in der Wüste Midians. Weit weg von zu Hause, da ist er in der Schule Gottes. Und du wunderst dich manchmal, wenn Gott dich solche merkwürdige Wege führt. Zu deiner Entwicklung dienen merkwürdige Führungen und Fügungen Gottes. Du kannst ruhig Amen sagen, wenn es so ist, wenn es wahr ist. Ich weiß nicht, ob es so wahr stimmt. Und dann war er beim Jethro 40 Jahre in der Schule, so wie der Jakob beim Laban, also beim Schwiegervater. Weißt du, Schwiegermütter sind schon kompliziert, aber Schwiegerväter, die sind noch schlimmer. Also, der Laban, das war ein Ganove durch und durch, da war der Jakob nur noch ein Zwerg dagegen. Und jetzt beim Jethro musste Moses auch lernen, Jethro, der Hohe, der Erhabene, heißt es, oder in anderen Stellen wird er Reguel genannt und so weiter, der Freund Gottes, naja. Und jetzt ist er beim Freund Gottes in der Schule, beim Reguel oder Jethro, und jetzt muss er lernen. Sie hat sich für die Armen eingesetzt, für den Schwachen sich eingesetzt. Und das hat Gott gesehen. Der Mann ist ehrlich und aus dem mache ich was. Und später muss er Israel führen. Aber er muss all die Städten der Wüste durchmachen, wo später Israel hinkommt. Er muss zuerst mal selber dort gewesen sein, bevor Israel dorthin fährt. Er muss wissen, wo Manna liegt oder wie man Manna pflückt. Und er musste alle diese Situationen durchkämmen. Denn er hat mit Gott eine Verabredung gehabt. Weißt du, er musste mit dieser Verabredung so lang gehen, bis er zum Berg Gottes kam, da wo ihm dieser brennende Busch erschienen ist. Das war seine Verabredung Gottes. Und jeder von uns hat eine Verabredung Gottes. Und das ist das ist, was unsere Ausbildung ausmacht. Du hast eine Verabredung Gottes. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das ist eine Verabredung Gottes, eine Verheißung Gottes. Weißt du, eine Verheißung haben und die Verheißung erlangen sind zwei Paar Stiefeln. Eine Verabredung Gottes. Und Israel musste nur deswegen so weit in die Wüste hinein, wo Mose schon mal gewesen ist, vorausgegangen, weil er dort eine Verabredung Gottes hatte. So steht es in der Bibel. Er muss es erst mal lernen, bevor er 40 Jahre Israel führt. Das ist also 80 Jahre Ausbildung. Lange Schule. Ha? Da wären wir alle noch gar nicht im Dienst. Also so lang hat Gott den Moses gedrillt und gelehrt, bis er dorthin kam. Du lernst mehr in den Misserfolgen als in den Erfolgen. Du lernst beim Schwiegervater Jethro mehr, bei dem Freund Gottes lernst du mehr als irgendwo anders. Auch wenn er ein heidnischer Priester ist. Weißt du, Jethro war ein heidnischer Priester. Herr, was soll ich bei diesem Heiden lernen? Was sollst du in Ägypten lernen? Ja, da war er schon heidnisch und gottlos und so weiter, götzendienerisch. Aber bei diesem Heiden Jethro, was soll ich da lernen? Gott weiß, wen er auf dich ansetzen soll. Gott weiß, welchen Spitzbub er sich raussuchen muss, um mit dir zu trainieren, um dich dorthin zu bringen, wo du wirst. Und der Jethro war gar nicht mal so schlecht, denn wir wissen später, da sind ein paar Ratschläge mit sogar in die Bibel reingegangen, mit dem Ältesten Mose, du machst dich fertig. Moses, du musst da, also natürlich, wie der Schwiegervater denkt, für meine Tochter hat er nichts mehr übrig, für Familie hat er überhaupt keine Zeit, immer nur Gemeinde, 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 setz Älteste ein. 70 Älteste, das reicht. Und das war Rat vom Jethro. Jethro hat gute Ratschläge gegeben, auch wenn er ein Heide war. Und ich sage euch eines, auch ungläubige Menschen haben gute Ratschläge, auf die sollte man hören. Nein, das sind Heiden, das sind Nicht-Christen, die haben nicht den Heiligen Geist, aber die haben einen Auftrag an dir, dich auszubilden. Die haben einen Auftrag, dir so das Sprungbrett vorzubereiten für den späteren Dienst. Die haben die Weisheit, denn die leben in der Wüste. Jethro war ein Mensch der Wüste. Generationen schon. Also midianitischer Fürst war er. Und er lebt schon Jahrzehnte dort. Der kennt die Wüste. Und der kann dir die Ratschläge geben von der Wüste, die du selber nicht hast. Und die wirst du später brauchen, Bruder. Und Moses lernt vom Jethro in der Wüste 40 Jahre. Das braucht er dringender, er braucht Geduld. Und weißt du, Schafe hüten, das ist Gnade. Das Israeliten zu führen, das war furchtbar. Lieber hätte er einen Sack Flöhe gehütet, als die Israeliten durch die Wüste geführt. Und jetzt so ein Bock, verstehst du? Und da hat er eine ganze Menge Böcke um sich zuerst mal herum gehabt. Und jetzt lernt er zuerst mal mit den Tierchen umzugehen. Sanft und friedlich. Ach, Lämmle, komm mal her. Und den Bock so an die Hörner zu nehmen. Und mit dem Bock fertig zu werden. Oder das zu verteidigen gegen wilde Tiere. Das gab es ja auch in der Wüste, Raubtiere. Und dann lernt er lernt zuerst mal an den Tierchen. Wenn du an den Tierchen nicht lernst, kannst du an den Menschen auch nicht dienen. Und so ist, wie Gott manchmal seine Knechte ausbildet. Du bist in der Schule Gottes. Oh, unser Elia muss am Bach Krit sitzen und sich von Vögeln versorgen lassen. Dann von dieser alten Frau, der Witwe in Sarepta. All das dient zu unserer Ausbildung, Leute. Und immer da, wo du nicht hin möchtest, oder wo der Anstand sagt, nein, eigentlich sollte Elia als Mannsbild die alte Frau versorgen. Und nicht umgekehrt, dass die alte Frau ihn versorgt. So ein Schmarotzer. Und er muss lernen, Schmarotzer zu sein, obwohl er es gar nicht will. Aber Gott will es. Gott will es, dass die alte Frau ihre Lektion lernt. Die braucht ihre Lektion und der Elia braucht auch seine Lektion. Dass er demütig ist und sich von so einer alten Frau, und was sagen die Nachbarn, was sagen, der will Prophet sein, der will geistlicher Mensch sein, der will ein Segen sein und er frisst der Witwen und Waisen ihre Häuser auf. Genau das. Du siehst also, Gott nimmt das Paradoxe, um dich und mich zu entwickeln. Da denkst du, spinnst. Du bist nicht mehr normal. Aber so ist es, wie Gott uns führt. Du lernst bei Misserfolgen mehr, als du glaubst. Bei negativen Dingen. In einer geistlichen Gemeinschaft in Frankreich lebte ein Mann, der wollte unbedingt mal was Gutes werden, ging ins Kloster. Und es war aber eine unausstehliche Person. Also dieser Mensch, der dort in diese Lebensgemeinschaft sich eintrug und dort unterkommen wollte, war eine unausstehliche Person. Kein Mensch konnte mit ihm auskommen. Streitig oder erstritt sich und zankte sich, reizbar, unordentlich, hat seine Sachen alles liegen lassen. Kein Anstand und keine Zivilisation gehabt. Will aber, geht ins Kloster. Seine ganzen Mitbrüder geht auf Nerven und er merkt, meine Mitbrüder mögen nicht, haut er ab nach Paris. Und ist in Paris, aber der Abt, der sagt sich, nein, ich brauche den Mann hier im Kloster, in dieser Gemeinschaft. Und ging nach Paris und sagt, hör mal, guter Mann, komm zurück zu uns, wir brauchen dich in unserer Gemeinschaft. Also diesen Taugenichts. Komm in unsere Gemeinschaft und ich gebe dir sogar Geld. Du musst unbedingt zu uns kommen. Du musst sogar zu uns kommen. Und so weiter. Und als er das Wort Geld hörte, war er sogar gleich zu bewegen und ging in die Gemeinschaft wieder zurück. Und jetzt ist er wieder da. Die anderen Geschwister sind entsetzt. Wie konntest du diesen komischen Menschen wieder zu uns bringen? Wir waren froh, dass der weg ist. Endlich hat man Ruhe gehabt. Und jetzt bringst du den wieder weg, wieder her. Und dann haben sie herausgekriegt, dass er sogar Geld bekommt, dass er da ist. Dann sagte er nein. Dann sagte er, wissen Sie, oder wisst ihr, Brüder, dieser Mann ist uns nötig. Ist genauso wichtig wie Hefe für Brot backen. Sonst geht es auch nicht auf. Da lernen wir Geduld miteinander. Da lernen wir Vergebung miteinander. Da lernen wir einander zu tragen. Ihr lernt, wenn lauter Heilige beieinander sind, lernt ihr gar nichts. Versteht ihr diese Geschichte von diesem Abt? Du brauchst Hefe. So ein Treibholz, Treibhammer. Und Gott holt die richtigen Leute zusammen, die dich so in Ärger versetzen und dann lernst du zu schlucken. Viele von uns werden getestet und fragen sich, warum ist mit mir so und so mit mir los und warum dieser Vorfall und warum diese Situation? Du bist in der Hochschule Gottes. Du bist in der Ausbildung. Denk nur an unseren Bruder Jonah. Ich mag diese heiligen Menschen der Bibel, die sind so interessante Typen. Jonah ist auf der Flucht vor Gott. Und Gott erlaubt Stürme in deinem Leben, in meinem Leben, wenn wir auf der Flucht vor Gott sind. Und es ist okay. Und wir bringen sogar noch mit unserer Flucht vor Gott andere in Schwierigkeiten. Es ist interessant, also dass sogar die anderen in Probleme kommen. Und wir fragen uns manchmal, warum? Wegen einem einzigen Menschen macht Gott so ein Tamtam, lässt einen Sturm aufkommen und die Wellen hören nicht mehr auf. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, weil einer an Bord ist, der nichts taugt oder auf der Flucht vor Gott ist. Einer in der Familie, das reicht schon, die ganze Familie durcheinander zu wirbeln. Ein Flüchtling in der Gemeinde und schon reicht, die ganze Gemeinde durcheinander zu wirbeln. Und so war es, ein ganzes Schiff, die kommen nicht mehr vom Fleck, weil da ein Flüchtling ist. Und der liegt unten, alle beten und der schläft da unten, der Jude dort, auf der Flucht vor Gott Richtung Tarsis. Und als er über Bord geht, über Bord geworfen wird, legt sich der Sturm, verändert sich alles. Jona lernt seine Lektion. Die Flucht vor Gott bringt nichts. Wirft mich raus. Solange du dich in der Kajüte verbirgst und versteckst und verkrampfst und vergrollst und da verschanzt, solange bist du immer noch im Sturm. Und wenn man dich nachher rauswirft. Und deshalb, manchmal arbeitet Gott auch an Menschen, dass sie plötzlich irgendwie rausgeworfen werden, aus der Gemeinde rausgeworfen werden, aus der Familie rausgeworfen werden. Geh ganz schnell, so weit wie möglich. Geh ganz weit weg. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Saul von Tarsus, hau ab. Verbirg dich am Bach Krit, Elia und so weiter. Man wirft raus, aber dann bist du in der Schule Gottes. Von dem Moment, wo man ihn rausgeworfen hat, jetzt hat Gott die Führung über Leben Jonas übernommen. Jetzt hat er den Fisch verschafft und so weiter. Jetzt qualifiziert Gott den Jonah. Jetzt kommt er zu seiner wirklichen Berufung, indem er rausgeworfen ist. Und du musst manchmal Dinge in deinem Leben erleben, die schockierend sind. Puh, kann ich überhaupt schwimmen? Aber hier, was nützt mir im Mittelmeer da zu schwimmen? Und bei diesem Wellengang, da nützt die ganze Schwimmerei nicht. Aber du siehst, wie Gott plötzlich dann ihn anders ans Ufer bringt, anders als er gedacht und geplant hat, als er sich vorgesehen hat. Und jetzt kommt er am richtigen Ort, dann benutzt ihn Gott auf seine Art und Weise. Und Gott erlaubt manchmal Dinge in unserem Leben, die uns dorthin bringen, wo wir hinkommen sollten. In unsere Berufung. Gott erlaubt Dinge, dass manche Sachen aufgearbeitet werden. Das ist unsere Entwicklung, die wir gar nicht aufarbeiten wollen, die wir so verdrängt haben. Jahre, Jahrzehnte, 20 Jahre haben wir vielleicht was verdrängt. Da kommt eine Hungersnot im Land Kanaan. Und plötzlich gibt es kein Getreide, das zweite Jahr schon Dürre. Und dann hört der Jakob, in Ägypten gibt es Brot, da ist ein guter, weiser König dort und hat Kornhäuser und er verkauft Brot und Getreide. Geht und kauft Brot. Und so ist es, durch eine Hungersnot, durch eine Krise, bringt Gott Menschen zusammen, die gar nicht mehr zusammen sein wollen, die sich aneinander versündigt haben. So bringt Gott auf diese mysteriöse Art und Weise Josef und seine Brüder zusammen und das dient zu der Entwicklung, zu der Versöhnung, dass die Dinge in Ordnung kommen und dass die Beziehungen heilen. So macht Gott. Da kommt eine Krise, dann ist dir egal, ob jetzt der oder der an der Macht ist, du willst unbedingt dein Getreide, du brauchst denn sonst überlebst nicht. Was ich sagen wollte, du musst warten, bis die Stunde Gottes gekommen ist für deine Schulung. Bis du reif bist, wenn es nach zwei Jahren, wenn das passiert wäre, die Hungersnot, dann wären die Brüder und Josef nicht reif gewesen für diese Versöhnung. Aber jetzt ist Josef hochgestiegen und die Brüder haben jetzt Hungersnot, die haben alles vergessen und der Vater denkt nicht mehr an Josef, hat sich damit abgefunden, hat keine Depressionen mehr. Naja, der ist traurig, aber sein Junge fehlt ihm. Aber weißt du, die Zeit war reif zur Versöhnung. Die Zeit war reif für Heilung. Und viele Heilungen, die sind noch gar nicht dran. Die Zeit muss reif werden. Egal welcher Form. Die Zeit muss reif werden. Und wir müssen auf die Stunde Gottes warten, bis wir in die Schule Gottes dürfen. Bis Gott uns aufnimmt in seine Uni. Bis wir uns einschreiben dürfen. Gott muss es erlauben. Der Sturm wird manchmal mächtiger und heftiger. Wir wundern uns, warum. Und dann, wenn es so wird, dann weiß jetzt ist die vierte Nachtwache. Jetzt kommt der Herr Jesus zum Zug, jetzt ist er beim Handeln und so weiter. Bei Gott lernt man immer in extremen Situationen. Nicht das so wunderbar im Schlaraffenland, nein, in extremen Situationen. In der Schule Gottes, deine Ausbildung, und ich rede aus persönlicher Erfahrung, ich bin ja schon 40 Jahre mit dem Heiland unterwegs, vollzeitig als Prediger und die in dem Heiland auch schon eine ganze Weile vorher und habe auch manches getan und nicht getan. Ich weiß, wie die Kurse Gottes sind. Die Kurse Gottes sind immer Extremsituationen. Er lässt uns vom Fall zu Fall. Und wir kommen in solche Fälle hinein, die unlösbar, unlösbar. Und da frage ich manchmal, ich habe schon manchmal diese Bibelstelle für mich schon sehr gut gemerkt, wenn es schon der Gerechte kaum durchkommt, wo will dann der Sünder und der Gottlose bleiben? Wenn schon an dem grünen Holz so gehandelt wird, was soll dann mit dem dürren Holz passieren? Also wenn schon die Gläubige solche Anfechtungen haben von Fall zu Fall. Aber das geht nicht nur den Gläubigen, sondern alle Menschen machen das durch. Denn Gott bildet alle Menschen hin und Gott will alle Menschen zu sich ziehen. Das ist so die Methode, wie Gott die Menschen zu sich zieht. Und die Menschen fangen an zu beten, Gott zu suchen, nach Gott zu fragen und so weiter. Wenn es dann ganz hart wird, Herr, wo bist du? Herr, wenn es dich gibt, begegne mir. Das ist dieses alte Gebet, das die Gottlosen beten, wenn es nichts mehr läuft. Herr, wenn es dich gibt, bitte hol mich raus und ich werde dir dienen. Und der Herr sagt, jawohl, Papa, ich mach das. Und dann kommst du raus. Bei der vierten Nachtwache kommt der Herr. Der Herr selbst sorgt für deine Entwicklung, dein Wachstum, deinen Fortschritt, deine Stärkung. Der sorgt dafür. Und dann sagt Petrus nachher in seiner Lektion, Herr, du weißt alles. Der Herr weiß, was du brauchst. Der Herr weiß, wie man dich anpacken muss, worauf du ansprichst und anbeißt, was der Köder ist. Bei Gott heißt es immer wieder, es begab sich, bei Jesus, es begab sich. Du musst jetzt nicht planen, Herr, ich will in deiner Schule sein, ich bete nicht darum. Ich habe einmal ein Gebet, ein ganz sehr dummes Gebet gebetet und Gott hat mir das vergeben trotzdem. Ich habe mal irgendwo so ein altes, dummes Buch gelesen, ich sage dummes Buch. Weil, weißt du, manche Leute wollen frömmer sein und heiliger sein, als der liebe Gott selber ist. Wir wollen ihre Heiligkeit Gott überholen. Und dann hieß es, lasst uns beten und den Herrn bitten, Herr, zerbrich mich. Herr, zerbrich mich. Und ich Esel bete und knie mich noch hin dabei und sag, Herr, zerbrich mich. Ich möchte dir wohlgefällig sein. Herr, zerbrich mich. Und ich habe noch nicht mal richtig Amen gesagt, dann kam es prügeldick. Herr, zerbrich mich. Weißt du, Gott weiß, wann er dich zerbrechen muss und zerbrechen kann und wann du nicht mehr zerbrechlich bist und bei dir nichts mehr zu zerbrechen ist. Du musst nicht darum bitten. Wir sind in seiner Mühle, Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und wir dürfen eines wissen, der Herr macht keinen Fehler, der kommt nicht zu früh und nicht zu spät. Und du sollst Gott nicht bitten, Herr, zerbrich mich. Das macht er schon selber. Herr, mach mich krank, damit du mich endlich mal heilen kannst. Ich habe noch nie eine Heilung erlebt. Ich muss krank werden, damit ich Heilung erleben kann. Nein. Du wirst von selber krank und dann kannst du deine Heilung erleben. Die Zeit muss reif werden für die Schulung. Es begab sich. Weißt du, wir gehen auf Weihnachten zu und da heißt es auch, es begab sich ein Gesetz vom Kaiser Augustus. Es begab sich. Beim Herrn Jesus begibt sich, und da ist das ist göttliche Timing, das ist alles geplant, das ist alles da, das ist Bethlehem voll mit Leuten. Gott sorgt dafür, dass du keinen Platz findest. Es begab sich. Und das muss in den Stall gehen, dir bleibt nichts anderes übrig. Weißt du, die göttliche Planung. Es begab sich, dass der Jethro da ist, dass die Witwe schon Holz sammelt, dass die Raben kommen, dass ein Platz in Wüste in Arabien ist, das war seine Bibelschule. Es begab sich, dass man einen abgeschoben hat. Gott schreibt das Drehbuch für dein Leben. Und das ist jede Passage ganz genau geplant. Es begab sich, dass der Kaiser Augustus. Weißt du, das ist Präzision. Das ist so exakt und so genau. Da kannst du nichts dagegen machen. Du kannst dich strampeln, so viel du willst. Es ist ein Gebot, du musst nach Bethlehem. Es bleibt, lieber Josef, dir nichts übrig und liebe Maria. Ihr müsst dorthin. Und Gott entwickelt uns manchmal unter Zwang, dass uns politisch nichts anderes möglich sein. Es ist ein Gesetz, wir müssen das jetzt. Weißt du, du kannst nichts, aber das Gesetz schreibt dir vor. Der Befehl vom Kaiser Augustus, Vorschrift von oben. Nicht von Gott, sondern, und jetzt musst du dich nach diesen Gesetzen richten und Gott benutzt auch die Autoritäten in dieser Welt, auch diesen Kaiser, so blöd wie der auch ist, und er gibt sich als Sohn Gottes aus. Aber in dieser Zeit kommt der wirkliche Sohn Gottes, der Friedensbringer und dergleichen. Aber du musst sehen, er benutzt die Dummheiten der Regierung, benutzt alles, alle Krisen, alle Katastrophen, benutzt er, um sein Ziel zu verwirklichen, dass sein Sohn Jesus Christus in diese Welt kommt. Es begab sich. Und als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Dein Lebensbuch ist ein Drehbuch von Gott, alles vermerkt und hineingeschrieben. Und dann sagt der Herr immer, fürchte dich nicht. Was jetzt passiert, fürchte dich nicht, das dient zu deiner Qualifikation. Deshalb sagt er, hab keine Angst, da kommst du durch, mein Kind. Du überlebst es. Das, was jetzt falsch läuft und falsch ist und so weiter, das ist geplant. Diese Fehler sind geplant. Diese Pannen sind geplant. Dieser Sturm ist geplant. Dass man dich rauswirft aus dem Boot, das ist geplant. Das ist geplant, dass du das nicht erreichst, was du erreichen wolltest, dass du woanders hinkommst, weil Gott was anderes für dich hat. Niemand von uns wird scheitern, denn Gott hat seine Hand mit im Spiel, in allem. Und ich habe all die Heiligen, wo ich dann angucke, die sind immer irgendwie rausgekommen. Er gibt das Wollen und er gibt auch das Vollbringen. Und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Der, der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Egal was passiert. Egal wie es passiert. Egal wer versagt. Gottes Wege, so steht in der Bibel, sind vollkommen. Auch die Umwege, passiert so oft. Wozu Gott uns den Willen gibt, gibt uns auch die Kraft, das auszuführen, ein Wunsch. Gottes Wege sind immer komplett, immer genau und sehr präzise und auf Vollendung angelegt. Und es dient zu deinem Besten, wenn es von Gott ist. Nur Gott hat an deiner Entwicklung Interesse, sonst niemand anders. Denn du bist für den Thron bestimmt, bist deine Hände Werk. Und als unvollendetes Menschenwesen könntest du nie dorthin kommen, in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes, wenn Gott nicht an dir rumfummeln würde. Verzeiht mir diesen Ausdruck, aber rumspielen würde, dich formen würde, sagte, das probiere ich mal so und das nächste Mal so, auf diese Art und Weise, von der anderen Seite. Bei der Schöpfung waren wir noch nicht fertig. Und weißt du, wie Gott an uns arbeitet, wie er uns qualifiziert? Dann macht er wie bei der Schöpfung, lässt den lieben Adam einschlafen, einen tiefen Schlaf. Der Adam bekommt einen tiefen Schlaf und dann macht Gott eine Operation an ihm. Gottes Entwicklungen sind immer wieder, dass du einen tiefen Schlaf bekommst und Gott fängt an dir zum Doktern, zum Operieren. Und dann holt er dir die Partnerin, den Partner raus aus deiner Seite, aus deinem Leben. Und im Schlaf schafft Gott das, was er schaffen möchte. Also das ist noch, was zu deiner Entwicklung dient. Gott arbeitet immer mit These, Antithese, Synthese. Er merkt, da ist was. Und er bringt große Wahrheiten in deinem Leben hinein und Wirklichkeiten. Und im Schlaf, plötzlich kriegst du die Formel, plötzlich kriegst du die Antwort. Herr, das ist es, aber wie mache ich das? Wie soll das passieren? Wie soll das zugehen? Ich weiß doch von keinem Mann, Maria. Und Josef, ist doch junges Mädel noch. Was will ich da? Du siehst also, alles so unsicher. Gott arbeitet mit Unsicherheiten und er klärt die Fälle nachher. Oder bringt die Sachen in Ordnung. Gott schafft anders, als du denkst. Eine große Wahrheit ist, die Gott mir die Tage gegeben hat, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Und alles, was Gott in deinem Leben zulässt, er lässt so weit dran, dass eine Minute vor 12 es weitergeht mit dir. Es bringt dich nicht um. Es frisst dich nicht auf. Gott erlaubt alles, was dich nicht umbringt. Alles, was du durchlebst, das festigt dich. Das macht dich stärker. Not bringt dich nicht um, die verbessert dich nur. Jedes Mal, wenn du in den Ofen reinkommst und wieder rausgeholt worden bist, bist du wieder ein paar Grad stärker. Stabiler, fester. Angst bringt dich nicht um, die macht dich nur sicherer. Bauchschmerzen bringen dich nicht um, die machen dich nur fit und vorsichtiger. Gott arbeitet durch das Negative an deiner Entwicklung. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe euch diesen Fall schon erzählt, was wir erlebt haben bei unserem Nachbarn. Gartennachbar, der hat Schafe immer wieder, alle Jahre wieder, kam er ein paar Mal vorbei. Und eines Tages hatte er so ein kleines Schäfchen auf der Schulter. Aber das Schäfchen war geschient und die Beinchen, Vorderbeinchen geschient. Dann hab ich gefragt, ja, was ist mit dem Schäfchen passiert, hat sich den Fuß gebrochen? Nein, sagte, ich habe ihm die Beinchen gebrochen. Habe ich gedacht, um Himmels Willen. Das ist aber ein brutaler Schäfer. Der hat dem jungen Schäfchen die Vorderfüßchen gebrochen und natürlich eingeschient und trägt den so auf die Schulter und geht mit dem spazieren. Und ich habe gedacht, das ist verrückt. Verrückte Welt. Dann sagt er, weißt du, dieses Schäfchen hier wird einmal Leithammel werden. Aber es ist so ungehorsam, springt immer weg von der Herde und ich habe meine größten Probleme mit ihm. Und ich musste ihm die Beinchen brechen, damit er der Leithammel wird. Und es wird, ich brauche einen Leithammel für meine Herde und dieses Schäfchen wird mein Leithammel. Und du wunderst dich, warum Gott dir oder mir oder uns die Beinchen bricht manchmal oder manches andere in unserem Leben zerbricht. Er will dich und mich zum Leithammel machen, zum Vorbild für andere. Und wir müssen durch diese Prozedur durch. Und ja, und er amüsiert sich und sagt, mein liebes Schäfchen. Ich sagte, das ist doch paradox. War für mich paradox, bis heute eigentlich nicht verständlich. Aber ich glaube, dass es so ist. Er musste, um aus dem was zu machen. Gott muss manchmal Dinge in deinem, meinem Leben geschehen lassen, damit wir Leithammel werden. Seine Herde, Vorbilder der Herde, Vorbilder der Gemeinde, Säulen in der Gemeinde werden. Gott muss Dinge zulassen, sonst wirst du nichts. sonst wirst du nichts. Das, was du durchlebst, dient zu deiner Verbesserung. Jesus sagt, ihr seid mehr wert, sorgt euch nicht, macht euch keine Gedanken, es geht weiter. Sorgt dich nicht. Gott wird dich versorgen, so wie Elia versorgte. Weißt du, und Gott erlaubt, dass du bei Nacht und Nebel abgeschoben wirst. Gott erlaubt, dass sich Leute von dir sich distanzieren und sagen, mit dem möchte man nichts zu tun haben, der ist zu gefährlich. Und Gott weiß, wo du hockst und wo du dich verschanzt hast. Er weiß alles ganz genau. Moses, was du gerade jetzt machst, plötzlich kommt dieser brennende Busch und sagt, Moses, jetzt geht's weiter, jetzt reicht's. Jetzt hast du genug gelernt mit diesen Schafen, mit dem Jethro, mit deiner Familie. Jetzt reicht's, jetzt geh zurück und sag zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Paulus, du warst jetzt lang genug in der Wüste Arabiens, jetzt komm in die Gemeinde, jetzt wir dienen zusammen im Quartett und wir singen zusammen, beten zusammen, preisen Gott zusammen. Alles, was du in der Wüste von Gott empfangen hast, das kannst du jetzt einsetzen, das kannst du jetzt anwenden. Also es ist zwischen Lernen und Anwenden, das geschieht, diese Entwicklung, zwischen Lernen und Anwenden, immer wieder anwenden und dann geht es wieder weiter. Nachdem du angewandt hast, nachdem du das probiert hast, geht es weiter. Und du lernst immer im absoluten Gehorsam, da wo du stehst. Ich bin begeistert von Lotusblumen. Lotusblume ist die Blume Ägyptens. Und weißt du, wo die Lotusblume am schönsten blüht? In Tümpeln, dreckige Tümpeln. Kinder Gottes, die müssen nicht Paradies haben, um sich wunderbar zu entwickeln. Im dunkelsten, schmutzigsten Tümpel kannst du die Reinheit präsentieren, die Gottseligkeit präsentieren. Du musst dich nur richtig entwickeln und die richtige Sache sein. Sorge dich nicht, blühe, strahle die Reinheit aus, auch im dreckigsten Tümpel. Frage dich, ist das recht für Gott so, dass ich hier mein Licht strahlen lasse, dass ich für den Herrn leuchte? Noch eine Frage, die mich bewegt. Was macht Gott mit missratenen Christen? Christen, die ihm durch die Lappen gehen, durch die Finger gehen, die versagen. Was macht Gott mit solchen Antichristen oder gewordenen Antichristen? In Jeremia 18, Vers 1 bis 5, dann sagt der Herr, Jeremia, geh, und das ist eine Anwendung auf Israel, geh im Haus des Töpfers und schau zu, was der Töpfer macht. Und während der Töpfer arbeitet, missrät ihm ein Gefäß. Was macht er? Er schmeißt es wieder in den ganzen Haufen und fängt an von vorne. Wenn Plan A versagt, kommt Plan B. Mit meinem Navigator, ich bin so froh, dass ich den habe. Weißt du, wenn ich mich verfahre, dann heißt es Neuberechnung. Das ist, was Gott mit missratenen Gotteskindern macht. Und dann fährst du mal eine gerade Straße und dann heißt es die nächste Kreuzung rechts. Neu berechnet. Gott berechnet dein Leben wieder neu, wenn du mal schief gehst. Also da geht für dich die Welt nicht unter. Und ich möchte allen Kindern Gottes Mut zusprechen. Verzagt nicht, wenn ihr mal Fehler macht, wenn ihr euch mal verfahrt. Und manchmal denke ich so beim Autofahren, da heißt es noch 90 Meter. Aber es waren nicht 90 Meter, vielleicht waren es nur 10 Meter. Und ich bin die Kreuzung überfahren und habe mich verfahren. Ich dachte, ich wäre eine, das ist noch weit die Kreuzung, aber nur. Und ich überfahre die Kreuzung. Und wie viele Kreuzungen hast du in deinem Leben schon inzwischen überfahren? Das weißt du gar nicht mehr. Und Neuberechnung. Und es ist so schön für mich, wenn ich dann die Stimme höre, Neuberechnung. Es wird neu berechnet jetzt. Und dann wird weiter gesucht und der nächste Weg, Gott hat den nächsten Weg für dich. Vergiss Plan A, Plan B, Plan C, es wird neu berechnet. Das ist viel besser wie Plan A, Plan B, Plan C. Neu berechnet. Gott ist ein Gott der Hoffnung, der dich nie aufgibt. Und Gott weiß, dass du ein ungewöhnlicher Mensch bist. Halleluja. Jeder von uns. Wir sind nicht normal, wir sind ungewöhnlich. Wir sind einmalig, wir sind was Besonderes. Wir sind Gefäße, Werkzeuge, auserwählte Werkzeuge Gottes. Wir haben eine ungewöhnliche Berufung, jeder Einzelne. Und wir sind in der Hand des Meisters. Halleluja. Und der Meister arbeitet an uns. Und wir sollen ein Meisterwerk Gottes werden. Äußerlich ist so, was du in dem Töpferwerkstatt hier Jeremia 18 liest, das ist nichts mehr als Klumpen Lehm. Und wenn du dein Leben anschaust, bist du auch nicht mehr und nicht weniger wert als ein Klumpen Lehm. Das ist alles. Aber jetzt kommt der Meister, jetzt nimmt er dich in die Hände. Jetzt drückt er zuerst mal einen Hohlraum, schafft er in deinem Leben. Und dann formt er nach außen. Äußerlich, wir sind eigentlich alles aus dem gleichen Stoff. Aber dann macht der Herr was Besonderes. In London ist etwas passiert. In einer großen Kirche, englischen Kirche, da steht am Ausgang so ein Gefäß, so eine Vase, und die Leute benutzen diese alte Vase, steht schon immer da. Irgendwie stand die Vase schon immer da, ging es durch die Presse, dieser Bericht, und steht schon, die Vase steht schon immer da. Und die Leute benutzen diese Vase als Regenschirmständer. Schon immer, also nie anders benutzt. Diese Vase stand schon, also man weiß gar nicht, wer sie hingestellt hat und wie sie hingekommen ist, auf jeden Fall die Vase stand dort. Und dann geht ein Archäologe mal, war im Gottesdienst, geht aus der Kirche raus und sieht diese Vase, eine prähistorische Vase, die ja so unschätzbaren Wert ist, sagt, wie kommt die hin? Sagt, wir wissen es gar nicht, die steht schon immer eigentlich irgendwo da. Irgendwie ist die Vase da hingekommen und wird als Regenschirmständer benutzt. Und er sagt, das ist unmöglich, das darf nicht geben. Nimmt diese Vase und steht heute im Britischen Museum, diese Vase, eine prähistorische Vase, und es stand jahrelang kein Mensch beachtet als Regenständer. Und so sind viele Gotteskinder. Weißt du, irgendwo, irgendjemand hat dich gefunden und dich da irgendwo als Vase in der Ecke als Regenschirmständer benutzt. Und jetzt bist du ein Regenständer. So Ablage für alle. Jeder packt so sein nasses Tücher da rein. Schon immer irgendwie. Man hat deinen Wert nicht erkannt, weil noch nicht der Fachmann vorbeigegangen ist. Man hat dich noch nicht entdeckt, was du wert bist. So. Und dann kommt der Fachmann und er sagt, das darf nicht. Du sollst einen besonderen Platz haben, einen Ehrenplatz haben, aber du bist noch nicht an dem Ehrenplatz, den Gott, der Schöpfer, für dich von Ewigkeit her vorgesehen hat. Du bist noch nicht in dieser Vitrine. Diese Vase steht unter Vitrine, weil sie so wertvoll war, aber die stand jahrelang in der Kirche dort als Regenschirmständer. Und es sitzt auch irgendwo in der Ecke, als Pförtner am Hause Gottes. Du bringst zu nichts und sagst, Mensch, guck mal, ich sitze da immer in der Ecke und komme zu nichts. Und wann entdeckt mich endlich mal einer? Wer entdeckt mal meinen wahren Wert, was ich wirklich wert bin? Bis der Meister kommt. Und der Meister entdeckt dich und sagt, jetzt kommst du dorthin. Du bist noch nicht von einem Experten entdeckt worden. Deshalb bist du immer noch, wirst du missbraucht als billiger Schirmständer. 2. Korinther 4, Vers 7. Diesen kostbaren Schatz allerdings tragen wir in einem zerbrechlichen Gefäß. Denn so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott selbst kommt und nicht von uns. Du musst von Gott entdeckt werden. Deine Tage als billiger Schirmständer sind gezählt, Bruder, Schwester. Deine Tage als billige Schirmständer sind gezählt. Bald kommt der Meister vorbei, bald kommt der Herr vorbei, bald kommt der sich auskennt und dich von diesem Abfall dieser Welt wegholt und sagt, was suchst du hier? Und bald kommst du dorthin, wo du hingehörst, am Thron Gottes. Das ist deine Bestimmung, dafür bist du da. Für dich ist ein anderer Standort vorgesehen, als nur an der Tür dort als Schirmständer. Also dieses Bild von dem Schirmständer und diese Notiz in der Zeitung hat mich so fasziniert. Ich habe gedacht, das ist, was Gott will zu unserer Entwicklung. Weißt du, und jetzt steht diese Vase im Museum und alle bewundern diese alte Vase, aber keiner denkt mehr, dass das einmal ein Schirmständer war. Jemand hingestellt und vergessen oder liegen gelassen oder jemand war froh, dass es weg war. Die Leute wissen oft nicht den wahren Wert, bis der Fachmann kommt, bis der Experte kommt. Nach Jesaja 64, Vers 7, wie der Ton vom Töpfer, so wirst du auch jetzt und werde ich bearbeitet. Manchmal merken wir gar nicht mal selbst, wie Gott so an uns arbeitet und doktort und schneidet und feilt und schleift und poliert und so weiter. Und dann irgendwann mal ist es soweit fertig, du bist geformt und sagst, Halleluja, Heiland, jetzt bin ich. Und weißt du, was jetzt passiert mit diesem Tongefäß? Es kommt in den Ofen. Jetzt wirst du gekocht. Jetzt wirst du geschmort, jetzt wirst du geheizt, und das wird richtig heiß, gebrannt wirst du jetzt, verstehst du? Und jetzt, oh Gott, das ist das, ich dachte, das reicht, was du schon alles an mir getan hast. Du denkst, ich bin fertig, und du kommst in den Ofen, und erst nachdem du aus dem Ofen draußen bist, kommst du als Schirmständer. Und hast zuerst mal so irgendeine andere Funktion, bis du deine eigentliche Funktion findest. Weißt du, wir denken manchmal, ich bin noch nicht so weit. Aber weißt du, Gott will zuerst uns brennen. Und wir haben erst Bestand, wenn wir gebrannt worden sind. Wenn wir gebrannt worden sind. Und Gott weiß, wie heiß er den Ofen einstellen muss. Und wie lange du da drin stecken musst in diesem Ofen. Und dann platziert er dich an dem richtigen Standort. Weißt du, wer überall schön ist, wer von Gott geformt und bearbeitet ist, der passt überall hin. Verstehst du, ob es der Schirmständer ist oder Podest oder die Vitrine. Weißt du, wenn Gott dich geformt hat, dann passt du überall hin, dann kommst du überall zurecht, dann bist du immer am richtigen Platz. Wenn Gott an dir gearbeitet hat, wer wertvoll ist, der ist überall wertvoll. Wer heilig ist, der ist überall heilig. Wer nützlich ist, der ist überall nützlich. Wer gesegnet ist, der ist überall gesegnet. Also wer das einmal erlebt hat, wer einmal in der Werkstatt Gottes war, durch die Hände Gottes gegangen ist, in der Schule Gottes war, der ist überall ein Profi. Wer von Gott einmal entwickelt worden ist, der ist so flexibel, der kann alles. Paulus sagt, ich habe gelernt beides. Ich kann beides. Ich habe gelernt beides. Bin überall anpassungsfähig, kann überall überleben, kann zu McDonald's gehen und First Class Hotel übernachten, kann alles. Kann im Slum schlafen. Und ich kann alles. Das, da lernst du plötzlich. Plötzlich bist du umgänglich. Wer unter dem Segen Gottes einmal war, der ist überall zu gebrauchen. So wie diese Blume, ob als Blumenvase oder als Regenschirmständer oder als Prachtstück. Wer aus der Werkstatt Gottes kommt, der wird eines Tages einen würdigen Platz bekommen. Ei, du treuer und frommer Knecht. Du hast wohlgetan. Der wird auf etwas Großes kommen, zu Ehren kommen, zu Ehren gebracht werden. Du und ich, das ist unsere Bestimmung und darauf arbeitet Gott hin, für den Thron Gottes. Das ist das Höchste der Gefühle. Das ist der Platz. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht am Ziel. Gott will dich gebrauchen. Lass dich von Gott gebrauchen heute Abend. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen, lass uns zum Herrn schauen und sagen, Herr, auch wenn ich jetzt ein Regenständer bin und so Regen war und vielleicht auch nur Wasser, vielleicht nur ein Gefäß, wo nur Wasser für die Fußwaschung dort gesammelt wird, aber Herr, eines Tages werde ich sogar ein Weinkrug, Halleluja, so dieses Wasser, das man zur Fußwaschung benutzte und der Herr Jesus macht Wunder und du bist verblüfft manchmal über die Wunder, die der Herr Jesus macht. Das Gefäß, das man für die Fußwaschung benutzte, in das Gefäß lässt er das Wasser füllen und in diesem Gefäß ist der beste Wein, den es je gegeben hat. Und verstehst du, das macht der Herr Jesus. Der Herr Jesus macht aus Wasserkrüge Weinkrüge. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns beförderst und dass du uns lehrst. Und wir sind in deiner Schule, Herr. Du lehrst uns, auf dein Wort zu merken. Du lehrst uns beten. Du lehrst uns glauben. Du lehrst uns, im Heiligen Geist zu wandeln. Alles wirst du, wir werden von Gott gelehrt. Wir haben die Salbung. Und die Salbung ist es, was uns alles beibringt. Vater, ich danke dir für die Salbung des Heiligen Geistes heute Abend. Amen.